after beating the ruling on the field stands.
Attention.
Hey, it's a perfect night for football. Perfect night for football.
Attention.
Das sind die Sofa-Quarterbacks mit der Sportradio360.de Extravaganza zur National Football League. Overtime nicht ausgeschlossen, aber garantiert vier Quarter mit exzellentem Passspiel, bemerkenswerten Rushes und roten Flaggen, die unsere Special Team Coaches den Umpires entgegenschleudern.
Still not in and now in for the touchdown, no flags. Unbelievable.
Und hier ist der Mann, der Tim Tebow persönlich die Beichte abnimmt. Nicolas Martin.
Let's go! We gotta go to work!
Moin moin, Forza, hail hail und herzlich willkommen zu den Sofa Scouts. Mein Name ist Jan Wegwert und ich begrüße euch etwas verspätet zur fünften Episode unserer kleinen Draft Coverage. Heute haben wir ein echtes Highlight am Start. Eigentlich genauer gesagt sogar zwei Highlights. Das erste Highlight ist die Positionsgruppe, denn heute wird's edgy. Wir beschäftigen uns heute mit den Pass-Rushern. Und ich glaube, ich verrate nicht zu viel, wenn ich sage, dass das die tiefste und am besten besetzte Position des ganzen Draft-Jahrgangs ist. Super viele Talente, auch super viele verschiedene Typen. Hier wird man bis in die hinteren Runden sehr spannende Spieler finden. So tief werden wir heute nicht gehen können. Ich möchte es dennoch schon mal erwähnen. Also da darf man gerne noch selbst tätig werden und den einen oder anderen Spieler, den wir heute nicht besprechen, sich anschauen. Das zweite Highlight ist mein Gast, Christian Schimmel. Moin.
Zu viele Komplimente. Ja, ich freue mich, das mit dir zu machen. Ich finde, es ist eine sehr, sehr spannende Edge-Klasse. Ich habe hoffentlich was Interessantes beizutragen. Nachdem ich von anderen bestimmten Menschen schon gehört habe, wo sie gewisse Spiele haben, bin ich natürlich sehr, sehr gespannt, wo du sie hast, denn, und das ist das Schöne, liebe Hörerinnen und Hörer, das ist bei uns spoilerfrei, zumindest was die Grades untereinander betrifft. Da wird dann die Überraschung vielleicht mitunter groß sein, wenn wir dann einen Spieler doch so gute zwei Runden auseinander haben. Ich bin gespannt, wie oft das heute passiert.
Ich bin auch gespannt. Ich vermute mal, es wird nicht zu oft sein, weil wir natürlich Spieler besprechen, die jetzt eher weiter oben gerankt sind oder zumindest gehandelt werden, diskutiert werden. Aber es kann natürlich sein, dass uns der ein oder andere Spieler so überhaupt nicht zusagt. Wobei, man muss das natürlich differenzieren, überhaupt nicht zusagen wird es wahrscheinlich nicht geben. Aber wenn wir der eine sieht einen Spieler in Runde 1, der andere in Runde 3, dann ist das natürlich eine große Diskrepanz. Aber natürlich heißt es nicht, dass derjenige, der den Spieler in Runde 3 sieht, den nicht mag. Denn Runde 3 ist natürlich dennoch immer noch, sind die Positionen so ungefähr 65 bis 100. Das sind natürlich immer noch Talente, für die es sich lohnt, irgendwie einen Pick zu investieren. Da sind wir natürlich nicht in dem Bereich, wo gewürfelt werden muss. Aber das werden wir sehen. Vielleicht hat ja auch von uns jemand den einen oder anderen Spielern nicht an Tag 2 oder 1. Das werden wir gleich in Ruhe durchgehen. Christian, die Grades muss ich bei deinem dritten Besuch dieses Jahr, glaube ich, nicht mehr erfragen oder du wirst sie wahrscheinlich auch nicht vorstellen. Christian grades ja ein wenig anders als ich, das werdet ihr dann gleich erfahren oder willst du es trotzdem tun? Mir ist es egal.
Ganz kurz, die Zahl vor dem Komma steht für die Runde, wo ich den Spieler sehe, die Zahl hinter dem Komma für den Ort in der Runde, je niedriger die Zahl hinter dem Komma, desto früher wird er gepickt, also eine 2,0 wäre quasi der frühe Pick in der zweiten Runde und wie immer gilt, Charakter und Verletzung spielen keine Rolle.
So ist es bei mir auch. Das eine oder andere Mal fällt es vielleicht ein bisschen schwer, aber das können wir letztlich von hier aus schwer beurteilen. Wir sind eben nicht bei den Visits dabei. Wir können die Spieler nicht auf Herz und Nieren testen, also nicht nur physisch, weil wir eben keine Mediziner sind, sondern eben auch, wir können sie nicht befragen. Wir können uns über die Spielintelligenz natürlich auf dem Feld ein Bild machen, aber eben nicht dahingehend, dass wir mit denen jetzt Videosequenzen durchgehen und merken, ah, die sind super motiviert, die sind super im Spiel drin oder naja, die sind ein bisschen lazy oder keine Ahnung was. Gut, die eine Ankündigung, die ich vorher noch machen möchte, bevor wir dann in die Thematik selber starten, das habe ich letzte Woche schon getan, das werde ich diese Woche tun, das werde ich wahrscheinlich auch nächste Woche nochmal tun. Wir machen mit den Kollegen Roman John und Nicolas Martin, der heute auch wieder hinter der Kamera bzw. hinter den Mikros am Start ist und da möchte ich mich auch erneut sehr herzlich bedanken und einigen Special Guests, eine Live-Coverage. Wir, also jetzt Christian und ich und Roman, Nicolas wird zumindest zeitweilig dabei sein. Wie gesagt, wir haben noch einige besondere Gäste. an den drei Tagen der Draft, alle drei Tage, alle sieben Runden, alle 259 Picks. Das Ganze wird gestreamt wird von uns vielleicht, wenn wir den einen oder anderen Pick nicht mögen. Gestreamt wird es auf twitch.tv/draft-live-coverage-2023. Würde mich freuen, wenn ihr da mal reinschauen würdet. So, wollen wir loslegen oder hast du noch was, Christian?
Ab dafür.
Wie immer umgekehrt alphabetisch und das bedeutet, wir haben diesmal relativ viele Spieler hinten und relativ viele Spieler vorne im Alphabet. Dazwischen sieht es etwas mauer aus. Und wir beginnen mal wieder mit dem wunderschönen Buchstaben W wie Win, aber auch W wie Tyree Wilson von Texas Tech, ein Redshirt Senior. Ich stelle die Spieler kurz vor heute und übergebe dann bei jedem zweiten Spieler an Christian zuerst. Bei jedem zweiten Spieler werde ich zuerst übernehmen. Christian wird das gleich beginnen. Tyree Wilson, 6'6", 271, 35, 5 Achtel Arme, also groß, schwer, ultralange Arme, Hände 9, 5 Achtel ist normal. Tyree Wilson ist in Anchorage, Alaska geboren, also im Staate von Sarah Palin, aber früh nach Texas gezogen, nach West London. Surprise, ja, Texas ist westlich von London. Ein Three-Star-Recruit entschied sich für Texas A&M. Zunächst hat dort ein Jahr Redshirt genommen, dann war er ein Jahr Backup. 2020 hat ihm das Ganze wohl nicht mehr so zugesagt bei Jimbo Fisher. Da erfolgte dann der Transfer zu Texas Tech. Dort war er erst Part-Time-Starter in der Corona-Saison. 2021 ging es dann richtig los mit 13,5 Tackles for Loss, 7 Sacks. Honorable Mention All-Big 12 ist er geworden. 2022 konnte er sich nochmal steigern. 61 Tackles, 14 Tackles for Loss, 7 Sacks. First Team All-American, First Team All-Big 12 und das, obwohl er die letzten drei Spiele wegen einer Fußverletzung verpasst hat. Tyree Wilson, dein Auftritt, Christian. Wie findest du Tyree Wilson? Er hat ja relativ viel Hype bekommen in den letzten Wochen.
Ist für mich vermutlich nicht der beste Pass-Rusher im Draft, auch nicht der zweitbeste Pass-Rusher im Draft, aber vermutlich der kompletteste Edge-Spieler im Draft insgesamt. Ich habe ihn auf meinem Board mit einer 1,4. Das wäre so übersetzt Picks so 12, 13, 14 im Idealfall. Der wird früher gehen. Auch weil ehrlicherweise ich nicht viele Spieler haben werde, die ich höher graden werde im gesamten Draft. Ich glaube, das ist jetzt schon absehbar. Ungefähr knapp zwei Wochen vor dem Draft. Ist für mich Größe, Kraft, Power, Geschwindigkeit, ein wirklicher Allrounder. Für mich tatsächlich der gefühlt beste Edge-Spieler der Klasse. Wir haben zwar keine athletischen Tests, aber dass der Typ ein Freak ist, ist, glaube ich, relativ klar. Nach dem Tape kann Gaps attackieren. Get-off gefällt mir. Also Get-off quasi der Moment, wo der Snap losgeht. Er hat eine Mischung aus Power, Kraft und Geschwindigkeit, die mir sehr zusagt. Krassen Swim-Move, also dieses Übergreifen. Sein Bullrush macht keinen Spaß, wenn man der gegnerische Tackle oder Guard ist. Er hat seinen Grund und Boden an der Anspiellinie, kann das Pad-Level senken. Das ist allerdings tatsächlich auch ein Kritikpunkt von mir, das macht er noch zu wenig. Klar, ist mit 6'6 schwierig, niedrig zu spielen. Ist ein Effort-Spieler, der auch tackeln kann. Und wie gesagt, vermutlich am Ende ein besserer Allrounder als Pure Pass Rusher. Der ist halt oft zu hoch, er rennt sich oft blind fest. Ich habe manchmal den Eindruck, dass es so ein bisschen oder zu oft Pass Rush ohne Plan ist. Und das wird in der NFL definitiv zu einem Problem werden. Natürlich nicht das absolute Bewegungsmonster, auch das ein bisschen der Größe geschuldet. Und abschließend habe ich mir halt aufgeschrieben, dass ich mir wünsche, dass er noch ein bisschen besser finisht. Aber die Größe, die Kraft, die Power, du hast die Armlänge gerade angesprochen. Das ist schon ein ziemlich gutes Paket, der einem Team vermutlich an Tag 1 schon sehr früh weiterhelfen wird. Zumindest, wenn meine Projection nicht ganz so weit von der Realität entfernt ist.
Ja, sehe ich jetzt grundsätzlich relativ ähnlich alles. Ich werde auch noch mal kurz ein bisschen erzählen und ergänzen. Einiges wird sich wiederholen. Ich versuche die Wiederholungen kurz zu halten. Ich finde seinen Get-Off, also den Start sozusagen, gut, nicht herausragend. Ich meine, lustig ist ja, wie viele unterschiedliche Positionen gespielt hat. Man denkt ja, ah ja, das ist so ein typischer Strong Side Defensive End. Der hat fast immer Edge gespielt. Der hat aber einiges auch Stand-Up gespielt, oft Wide Nine, also wirklich sehr weit außerhalb der Tackles. Zum Teil aber auch dann wieder im Four-Point-Stance, also mit nicht nur mit den Füßen und einem, sondern mit beiden Händen auf dem Boden. Also wirklich sehr varial da. Pad Level ist bei mir auch so ein Punkt gewesen, fand ich nicht immer konstant. Gerade nach dem Get-Off, da lässt er sich, da kommt es oft zu hoch, da ist seine Leverage nicht ideal und dann lässt er sich gegen den Lauf zurückschieben. Und das Zweite, was ich da ihm dringend raten würde oder wo er sich verbessern muss, ist halt diese Arm-Extension, dass er wirklich seine Arme, wenn du schon so lange Arme hast, dann fahr die doch aus, weil dann hast du natürlich einfach den Vorteil, dass der O-Liner seine Arme wiederum nicht so gut an deine Chestplate bekommt, an deine Brust und dann eben dich nicht so gut kontrollieren kann. Also Leverage und Hände kann er da noch ein bisschen verbessern, aber natürlich einfach ein unglaublich starker Spieler. Der Lower Body ist, also ne, der Unterkörper ist stark, die Leg Power, wenn man merkt, dass er im Block ist und dazu eben für seine Größe und seine Size super beweglich, twitchy, also wirklich ein bisschen unique Player, würde ich fast sagen. Wenn er im Rush ist, also im Pass Rush jetzt, behält er eigentlich immer eine gute Position, also square zur Line of Scrimmage auf den O-Liner zu. Also versucht sich nicht so reinzudrehen, weil dann kann man oft kontrolliert werden, weil man eben seine Arme nicht benutzen kann, sondern eben mit der Schulter agiert. Aber selbst wenn er das tut, dann hat er oft den Long Arm dabei, da hat so viel Momentum, so viel Force, dass er einfach die Tackles oder seinen Gegenspieler oft in die Pocket oder sogar in den Quarterback reindrückt wieder. Die Moves gefallen mir grundsätzlich. Du hast den Swim-Move angesprochen. Vor allem macht er das schön als Inside-Counter manchmal, dass er außen antäuscht und dann innen mit dem Swim vorbeigeht. Er hat diesen Long-Arm oder Stab, also mit einem Arm den Gegner sozusagen in die Pocket zurückdrängen oder aus der Balance bringen. Da zeigt er auch immer wieder, dass er einfach beweglich ist, dass er da drunter durchslippen kann. Genauso, wenn er über außen kommt, dieser Dip and Rip, also dass man wirklich den unter dem Blocker durchtaucht, dann den Arm hochnimmt, um eben den zu verhindern, dass der seine Arme an einen kriegt, dass er dadurch den Weg zum den Arc, quasi den Rush Arc, sehr eng macht oder wie es dann in Scouting Reports irgendwie so schön heißt, die Corner flattened, also quasi abflacht quasi, den Winkel abflacht, den Weg abflacht zum Quarterback, also für den Band, die Beweglichkeit sozusagen, den hat er schon ziemlich krass, also der bewegt sich ja wirklich auch, kann sich eben sehr nah am Boden bewegen. Und darum glaube ich, diese Leverage-Probleme, die kriegt man auch irgendwie gelöst. Ein bisschen mehr Technik wäre wünschenswert. Ich finde den Bullrush, den könnte er, also müsste er eigentlich noch viel besser haben, aber da haben wir wieder das Problem mit der Leverage, auch ein bisschen mit dem Einsatz der langen Arme. Die langen Arme sieht man wiederum, finde ich, total krass bei dem Tackle Radius. Also wenn irgendwie ein Spieler in seiner Nähe ist, dann greift er zu oder auch beim Sack Radius. Das fand ich ziemlich absurd. Ich mag sein Effort und Pursuit. Auch da zeigt sich diese Tackling Range. Riesige raumgreifende Schritte. Also wenn der Runner oder der Ballträger in der Nähe ist und ein Arm von ihm auch nur ansatzweise frei ist, dann ist der Tackle eigentlich auch da. Auch sonst, wenn er merkt, dass sein Pass Rush Arc irgendwie nichts bringt oder vielleicht ein Draw oder ähnliches gelaufen wird oder der Quarterback selbst läuft, dann kommt er schnell von runter, holt Runner von hinten ein. Also der Pursuit gefällt mir. Gibt ein paar Plays, wo er irgendwie off ist oder ineffektiv ist, wenn er eben keinen Forward Lean hat, wenn er eben zu hoch reingeht. In der NFL wird das nicht immer reichen. Tackling gefällt mir grundsätzlich. Er hat so ein bisschen diese Slingshot oder Wrestling-Tackling-Techniken, dass er auf einen Runner drauf springt. Sieht halt immer relativ krass aus, wie so ein Bär, der irgendwie auf jemandem landet. Teilweise ist das ein bisschen zu hoch, ist halt trotzdem erfolgreich, weil seine Arme einfach so stark sind. Ist sogar ein paar Mal in Coverage gedroppt. Das war jetzt nichts Besonderes. Da, glaube ich, wird man ihn in der NFL ja nicht sehen. Für mich Tyree Wilson, ein Hate-Wide Speed Prospect des obersten Regals. Einfach diese unglaubliche Länge, sehr gutes Movement. Ein paar Moves hat er auch schon, ein paar Techniken hat er schon drauf. Für mich auch ein Top-15-Player, der in dieser Draft-Klasse ziemlich sicher in den Top 10 landen wird. Also sind wir da wahrscheinlich ziemlich beieinander. Sehr, sehr spannender Spieler auf jeden Fall, mit auch noch ziemlich viel Upside.
Ja, fein damit. Also fein damit. Glaube ich, relativ ähnlich, sowohl was den Spielertyp als auch die Bewertung betrifft.
Keine Ergänzung mehr. Das ist ja langweilig, aber es stimmt, wir waren wirklich sehr, sehr ähnlich bei allem. Wollen wir gleich zum nächsten kommen?
Ja, wäre ich für, wie gesagt, wir sind ja nicht in der Kommunalpolitik, wo alles von allen gesagt werden muss, bevor eine Sitzung vorbei ist. Und schön, dass ich den auch an der Stelle mal wiederbringen konnte.
Ein Klassiker der Sofa Quarterbacks College Football. Hier heute bei den Sofa Scouts wird er auch mal ausgepackt. Aber du hast vollkommen recht. Wir müssen jetzt uns nicht zehnmal wiederholen, wenn wir Spieler eh nicht sehen. Wir haben noch einen Spieler mit W. Die Rede ist von Keon White von Georgia Tech, ein Six-Year-Senior, also der schon sehr, sehr lange am College war. Keon White, ursprünglich ein Two-Star-Titant aus Garner, North Carolina, der keine FBS-Offers hatte, bis sich das damals ja noch relativ neue FBS-Team Old Dominion dann erbarmt hat. Dort hat er erstmal 2 Jahre Titant gespielt, 2017 Redshirt genommen, 2018 war Backup-Titant, ist dann 2019 auf Defensive End umgeschwenkt und hat dort eine ja doch relativ sensationelle Saison hingelegt. Dafür vor allem, dass es seine erste war auf dieser Position. 62 Tackles, 19 Tackles for Loss, 3,5 Sacks, Second Team All-Conference USA. 2020 legten die Monarchs den Spielbetrieb wegen Corona nieder, waren damals eines der ersten Teams, das gesagt hat, nicht, wir spielen nicht. Und die sind dann auch dabei geblieben, im Gegensatz zu einigen anderen Teams. Daraufhin hat sich White entschlossen zu einem Transfer zu Georgia Tech, also eben in die Power 5. Und da war er dann die vergangenen beiden Jahre. 2021 hat ihn eine Knöchelverletzung ausgebremst, daher hat er relativ wenig Impact gehabt. 2022 dann aber so richtig. 14 Tackles for Loss, 7 Sacks, Third Team All ACC. Keon White, nicht mehr der Jüngste, aber wenn er dann gespielt hat, doch sehr produktiv. Keon White ist 6'5", 285, also ein wirklich, wirklich schwerer Defensive End. 34er Arm, also lange Arme, 10 1/8 Hände, sehr, sehr kräftige Hände, hat jetzt nicht alles getestet bei der Combine, Vertical von 34, zeigt aber schon das, was man auch auf dem Feld sieht. Für seine Größe und vor allem für sein Gewicht ist der schon ziemlich athletisch. Ich beginne mal mit Keon White und meinem Bild von ihm. Ja, ein Spieler, der meistens eben Defensive End in Viererfronts gespielt hat, manchmal auch in Dreier, aber eigentlich war er die ganze Zeit in Viererfronts unterwegs, gelegentlich auch mal innen aufgestellt. Getoff hat mir so ja mittel gefallen, war jetzt nichts Besonderes, aber die Explosivität auf den ersten Schritten fand ich ganz gut. Leverage war so ein Mixed Bag, also bei zu hohem Pad-Level kann er kontrolliert werden, dann spielt er eben nicht entsprechend seiner Masse. Wenn er tief in den Kontakt geht, dann bewegt er den Gegner zuverlässig. War aber so ein bisschen so, dass er mir zu oft mit Schulter oder Körper in den Kontakt geht, nicht mit den Armen, die eben nicht besonders einsetzt. Auch hier, wenn er die Arme extended hat, dann hat er den Gegner auch wirklich schön diesen Knockback oder Pushback zurückbewegt. Das waren somit die besten Szenen, fand ich, von ihm. Problem war so ein bisschen, zumindest das Problem, was ich mit ihm hatte, er findet dabei den Ball oder das Play nicht immer. Er nimmt im Rush andauernd den Kopf runter. Und dann bist du natürlich, selbst wenn du dich dann durchsetzt, bist du natürlich relativ ineffektiv. Pass-Rush-Moves waren so ein bisschen mau, fand ich. Es gab den Stab von außen in die Pocket rein. Da zeigt er auch einen vernünftigen Bend oder sagen wir mal eher eine Short-Area-Quickness, eine Change of Direction. Also er kann relativ gute Richtungswechsel dafür, dass er so ein schwerer Spieler ist. Nur gerade beim Outside-Rush, der war mir zu oft, der versiegte mir zu oft ohne größeren Impact einfach am O-Liner. Da fehlten ihm so ein bisschen die Tools, die Techniken, um sich dann durchzusetzen. Hat ein paar richtig gute Bull-Rushes im Arsenal, die müssten aber wesentlich öfter kommen. Und auch hier das Hand-Placement, also wo er die Hände hinsetzt, das fand ich nicht besonders gut. Das war oft zu weit, also zu weit außen an den Shoulder-Pads. Da hat man eben nicht so gute Kontrolle über den Gegenspieler und der hat dann sozusagen einen gewissen Vorteil. Er gewinnt, fand ich, primär mit Power und mit Effort. Ab und zu gab es mal einen Swim-Move oder so. Also es ist jetzt nicht so, dass er gar nichts hat, aber das war mir einfach noch nicht ausgeprägt genug. Und es gibt immer wieder gute Szenen von ihm, aber der muss viel, viel mehr mit seinen Händen machen. Das hat mich schon ein bisschen enttäuscht, ist zu viel gesagt, aber das fand ich doch ein bisschen wenig dafür, dass er auch teilweise ja sehr, sehr hoch gehandelt wird. Er versucht es oft mit Inside-Moves, mit Gap-Shooting. Dazu fehlt es mir ein bisschen an Foot-Quickness. Wenn er innen aufgestellt war, wurde er noch ineffektiver. Also für mich ist das schon eher ein Defensive End und kein Hybrid-Player. Guter Edge-Setter, aber wenig Technik, sich von Blocks zu befreien. Er ist ein bisschen out of control, er ist ein bisschen vernachlässigt dann manchmal seine Gap-Assignments. Da muss er sich auf jeden Fall noch verbessern. Ich mag seinen Pursuit, also der Pursuit ist gut, er hat einen richtig starken Closing Burst, also da zeigt er seine Athletik. Wenn der Weg zum Ballträger frei ist, dann ist er sofort da. Auch die Richtungswechsel, also wenn freier Raum da ist und der einen Cut macht oder so und er das sieht, dann ist er auch da sofort am Mann eigentlich. Was so ein bisschen mein Problem war, für jemanden, der ein Sixth-Year-Senior ist, ja, ich habe es ja auch gesagt, er war erst Tight End, er ist nicht immer Defensive End gewesen. Ich hätte nur gerne bei einem älteren Spieler, und der ist mit 24 halt schon älterer Prospect, hätte ich gern mehr Instinkte, mehr Antizipation der Plays gesehen. Also er zögert einen Moment zu lange, bis er den Playflow erkennt. Dadurch passiert es, dass Runner mal an ihm vorbeilaufen. Auch dann eben wieder das Problem, er nimmt den Kopf zu oft runter. Es gibt ein paar Spiele, insbesondere zum Beispiel das gegen North Carolina, wo er wirklich richtig, richtig gut war und viele starke Szenen hatte, aber das ist mir insgesamt noch ein bisschen wenig. Darum habe ich ihn etwas niedriger als andere. Zusammenfassung, für mich ideal gebauter, sehr athletischer Power Rusher mit einer gewissen Wendigkeit und Top Effort, Pursuit, gutes Tackling, nur technisch unausgereift, Instinkte verbesserungswürdig und müsste Arme und Hände eigentlich in allen Bereichen des Spiels besser einsetzen. Für mich ein Third-Round-Pick, hat eine gewisse Upside, trotz seines Alters meiner Meinung nach, aber eben nicht mehr als das. Wie siehst du Keon White?
Tatsächlich einer der Spieler, bei denen ich mich am schwersten getan habe. Nicht zwingend, was jetzt die Einschätzung betrifft, aber auch was die Grade betrifft. Ich habe ihn dann wohl einen Tacken höher als du mit der 3,1, also dritte Runde, ja, Anfang dritte Runde. Für mich vertretbar, in Ende der zweiten auch zu picken. Im Prinzip, ich gucke jetzt gerade nochmal nach Sachen, die du noch nicht genannt hast. Der hat natürlich krass getestet. Auch wenn wir bei dem Relative Athletic Score keine Agility-Tests haben und die wären nicht so überragend gewesen. Sowohl mit der Size als auch mit der Beweglichkeit. Mich nervt, dass der auch der im Pass Rush oft ohne Plan irgendwie ankommt. Der gibt mir da auch einfach zu wenig. Er erzeugt mir auch einfach zu wenig Pressures. Das ist so mein Problem. Gerade mit der Athletik, die er halt eigentlich hat. Auch die Explosivität, der Get-Off, die sind gut. Aber er gewinnt halt so gut wie nie mit dem ersten Schritt. Und das ist halt quasi der leichteste Weg zum Quarterback. Und insgesamt auch auf der relativ leichten Seite gespielt. Mit den 2,85 bei 6,5. Ich mag sein Tackling, ich mag seine Power. Ich kann mir den auch in etlichen Situationen auch als Inside-Rusher vorstellen. Ja, Gap-Shooting ist gerade auch für die Size ist halt ziemlich gut. Und das Ding ist halt, wenn ich mir nur das letzte Viertel gegen North Carolina ansehe, dann kannst du vertreten, ihn in Runde 2 zu picken. Und da steht original übrigens, das Tape sagt eigentlich Mid-Third, also genau da, wo du ihn halt hast. Ich gestehe ihm trotz seines Alters vielleicht ein bisschen mehr Upside zu, deswegen Anfang dritte Runde bei mir. Kann mir vorstellen, dass der all over the board bei den Teams ist. Also noch mehr als andere Spiele.
Ja, ja.
Ja. Das ist irgendwie mein Take zu ihm. Ich fand's schwierig. Ich fand's echt nicht so einfach.
Nee, und wir haben ja beide offensichtlich das UNC-Spiel halt ihm dann angerechnet als so ein bisschen das, was quasi upside-mäßig drin wäre. Ne? Also das, wenn er immer genau so agieren würde, dann hätte ich den auch in der zweiten Runde. So ist das nicht. Und ich glaube auch, dass Teams ihn in der zweiten Runde haben werden. Also das bringt natürlich einiges mit. Für uns vielleicht, wir sehen das beide vielleicht ein bisschen kritisch, aber wir sind natürlich beide auch, das muss man vielleicht dazu sagen, oft ziemlich Tape-Guys. Also nicht nur Tape-Guys, ja, weil wir das uns angucken, sondern wir projizieren beide, glaube ich, insgesamt ein bisschen weniger als einige andere, was so Upside betrifft. Wir haben das drin, klar, aber sind da vielleicht oft ein bisschen skeptischer, wenn wir es nicht sehen.
Ja, würde ich schon sagen. Also mir ist gerade die Athletik bei Edge Rush schon extrem wichtig, weil wir einfach wissen, dass es da eine gewisse Korrelation gibt. Oder eher Wahrscheinlichkeiten als Korrelation oder Wahrscheinlichkeiten, die zu Korrelationen führen können. Vermutlich wäre das die beste Beschreibung. Von daher spielt das bei mir vielleicht auch eine größere Rolle als beim einen oder anderen, aber ja, ich komme vom Tape, du kommst vom Tape. Und wenn du jetzt athletisch komplett was anderes siehst, dann gehst du zwar nochmal kurz rein, aber weiß ich nicht. Also zeig mir die Explosivität bitte vor allen Dingen auch auf dem Platz und nicht nur halt beim Vert Jump. Ja, also.
Ja, ich glaube schon,
dass der athletisch ist. Oder mir ist es wichtig, sagen wir es so.
Ja. Ja, der ist schon athletisch. Das würde ich ihm auf jeden Fall zugestehen, gerade für seine Size. Aber für mich, ja, ist es vor allem dann auch eben die fehlende technische Raffinesse. Er wird eben auf gute Athleten treffen in der NFL. Dauernd. Jeder Einzelne. Wie kann er damit umgehen, wenn er dann auch vielleicht nicht so diese super Instinkte fand? Habe ich nicht bei ihm gesehen. Das kann ja auch noch kommen. Ist ja nicht gesagt, dass das jetzt das Ende der Fahnenstange ist. Und wir haben ihn ja beide immer noch in der dritten Runde. Ne? Wir haben ihn ja beide immer noch als einen ziemlich spannenden Spieler. Aber eben nicht als einen der absoluten Top-Prospects. Und ich meine, den sieht man ja, hat man ja in, gerade vor ein paar Wochen hatte ich den Eindruck, da hat man den oft Ende der ersten gesehen in Mocks. Das wäre mir halt so rich.
Jeder darf seine Einschätzung haben, das wäre wirklich ein eher klares Nein bei mir.
Same. Kommen wir zu einem anderen Spieler, der sehr, sehr viel Hype bekommen hat in den letzten Wochen. Also jetzt nicht in den letzten paar Wochen, sondern ein paar Wochen mehr. Aber in diesem Jahr, sagen wir mal, im Jahr 2023. Und zwar, die Rede ist von Lucas Van Ness von Iowa. Lucas Van Ness, ein Redshirt Sophomore, Three-Star Defensive End Recruit aus Barrington, Illinois, der sich für die Iowa Hawkeyes entschieden hat. Dort ein Jahr Redshirt und dann, wenn man so will, zwei Jahre Backup D-Liner, der zwischen Defensive Tackle und Defensive End umhergeschoben wurde. Dann hat mehr Tackle gespielt, also mehr Innen gespielt, 2021, 2022 und auch oft eben End. Beide Jahre trotz geringerer Snap-Zahlen sehr produktiv. 8,5 Tackles for Loss, 7 Sacks in 2021, ist dann auch Freshman All-American geworden. Und 11 Tackles for Loss, 6,5 Sacks, Second Team All-Big Ten in 2022. Lucas Van Ness ist mir in der Tat beim Summer Scouting aufgefallen und sagte, das könnte einer sein, der einen ziemlichen Rise hinlegt. So wie er jetzt sozusagen in die Höhe geschossen ist, das habe ich in der Tat aber nicht vorhergesehen. Ein Spieler, 6'5", 272, sehr, sehr krasser Körper, sehr muskulös, sehr wenig Körperfett, 34er Arm, also erneut sehr lange Arme, 11er Hände sind halt so Pfannentatzen, möchte ich fast sagen. Und dazu super athletisch getestet, mit 4,58er 40, mit einem Cone von 7,02, das ist vollkommen absurd für einen Spieler in dieser Größe. Der Shuttle ist gut, also die Quicknesswerte sind gut, die Jumpwerte sind nicht ganz so gut, aber immer noch natürlich ziemlich gut. Lucas Van Ness, ein Spieler, der sicherlich auch auf den Draftboards vielleicht ein wenig polarisieren wird. Ich bin gespannt auf deine Meinung.
Ja, auch das ist ein Spieler, wo ich sage, der hat vielleicht nicht seine Athletik nicht immer so gezeigt. Ich habe ihn tatsächlich verhältnismäßig hoch auf dem Board. Es gab ja Spekulationen. Ich weiß, dass da auch Geheimdienste eingeschaltet worden sind. Nein, er ist nicht aus Schottland. Nein, er ist nicht das Monster von Loch Ness, trotz seiner langen Arme.
Alter, zu wie vielen Mal muss ich diesen Joke hören?
Ja. Zu einfach. Ich habe ihn noch nicht gehört, deswegen dachte ich, ich wäre spektakulär kreativ, aber das ist mir natürlich gerade wieder mal genommen worden. So sad.
I'm very sorry.
Gut, jetzt muss man natürlich sagen, die meisten Wortwitze basieren ja auf deutscher Sprache, von daher, den könnte man im Englischen halt auch schon mal gehört haben. Ja, zurück zu Lucas Van Ness. Also grundsätzlich erstmal gut.
Wenn sagen wir mal so, Christian, du hast dich nicht in die Nesseln gesetzt.
Ja, das macht mich kurz sprachlos. Das Schöne ist halt, wenn man ihn beobachtet, im Gegensatz zum einen oder anderen Tape, was man sich anschaut, man sieht die Iowa Defense, man sieht nicht die Iowa Offense. Das ist schon mal die gute Nachricht. Das heißt, die Laune geht halt erstmal nicht runter. Ist für mich eher ein Power- und Kraft-Rusher, der sich grundsätzlich bewegen kann, ohne die absolute Elite-Explosion. Er hat einen gewissen Burst. Ich habe mir tatsächlich aufgeschrieben, dass ich gar nicht so sehr weiß, ob er mir nicht als Interior Rusher besser gefällt. Der ist natürlich mit 2,72 noch deutlich zu leicht, wenn das irgend, also ich glaube jetzt nicht, dass er auf Defensive Line enden wird, auf Interior Defensive Line besser gesagt. Aber die Snaps haben mir gefallen, also er kann das spielen. Das ist auch jemand, wo du sagst, wenn du so dein NASCAR Package vielleicht rausbringst, wenn du deine ganzen Edge Rusher draufstellst, dass er dann vielleicht nach innen geht, auf einen Free Technique oder so. Er hat gewisse Power und Kraft, er kann Gaps shooten. Das ist ein Effort-Spieler, starke Arme, starke Hände. Bin mal gespannt, was du gleich noch dazu sagst. Er hat bei der Combine sehr, sehr gut getestet und vor allem die Movement-Drills habe ich in der Form nicht kommen. Van Ness ist gerne zu hoch. Finishen ist ein Fragezeichen. Ich habe mir aufgeschrieben, kann er überhaupt gescheit benden? Mehr bursty als explosive. Die ersten zwei Schritte, vielleicht auch ein bisschen so der Kontrast zu Kieran White. Die ersten zwei Schritte sind meiner Meinung nach sehr gut. Dann fehlt mir ein bisschen was. Die Pass-Rush-Moves würde ich als unterentwickelt bezeichnen. Hat er mehr als Bull-Rush und seine Power? Und die Explosion-Zahlen machen mir etwas Sorgen. Weil die auch so ein, die, also anders, die Movement Drills habe ich so nicht kommen sehen. Speed passt für mich. Das, was er an Explosion-Werten abgeliefert hat, finde ich, passt zu dem, was immer auf Tape oder was ich auf Tape gesehen habe. Und die sind halt gut, aber die sind halt nicht herausragend. Und dann ist halt die Frage, wenn er halt nur in Anführungszeichen seine Power, seine Kraft, sein Gap-Shooting hat und ein Effort-Spieler ist, ist das dann jemand, den du in der ersten Runde pickst? Er hat 34er Arme, er hat eine tolle Size, alles cool. Wie gesagt, ich habe Lucas Van Ness von Iowa mit einer 1,8 auf dem Board, weil ich ihm die Upside einfach auch gebe. Tape ist vermutlich kein First-Rounder, sondern eher in Richtung, weiß ich nicht, High mit Second. Bin sehr gespannt, wie du ihn siehst, weil ich glaube schon, dass das eher auch einer der polarisierenderen Spieler ist in Dort.
Das ist Lucas Van Ness zweifelsohne. Der wird ja oft in Regionen gerade gemockt, die jetzt deutlich höher nochmal als deine 1,8 sind, nämlich ja, in die Top 10.
Nee, das sehe ich halt gar nicht.
Das sehe ich in der Tat auch nicht. Wir hatten, also es ist nicht derselbe Spielertyp, muss man dazu sagen, aber wir hatten einen ähnlichen Fall mit Rashan Gary vor ein paar Jahren. Auch einen Power Rusher, wie gesagt, nicht derselbe Spielertyp und Lucas Van Ness wurde auch ein bisschen anders eingesetzt, aber der eben auch diese super Athletik für seine Size, Power und aber ein paar Punkte ein bisschen unterentwickelt hatte und da hat man sich ja auch gefragt, das ist natürlich hier auch natürlich ein krasser Upside-Spieler. Da müssen wir nicht drüber reden, weil wenn du so einen Körperbau hast und auch ich komme gleich auch nochmal zu dem Positiven, was ich bei ihm gesehen habe. Und da bist du natürlich mit der Athletik, mit der Wendigkeit, die du ein bisschen, finde ich, schon siehst, aber das zeigt, deutet ja vielleicht auch einfach Potenzial hin, ne, dass er sich so gut bewegen kann. Gerade für einen Spieler, der jetzt eben nur Redshirt Sophomore ist, der jetzt noch nicht die ganz große Erfahrung hat, das deutet ja vielleicht einfach darauf hin, dass man aus dem noch eine Menge rausholen kann. Also das ist schon ein Spieler, der glaube ich sehr, sehr viel Spaß machen kann in der NFL. Ich gehe auch nochmal kurz so ein paar Punkte durch. Ich fand seinen Get-Off relativ gut. Er hat ja eher so ein bisschen, hatte ich den Eindruck, diese kurzen stocky Steps, die ersten, also da geht er richtig nach vorn, ist halt sehr athletisch. Was ich ein bisschen anders sehe als du, das ist jetzt wahrscheinlich auch wieder ein bisschen eine Tape-Frage. Ich fand seine Leverage relativ krass, also relativ exzellent, muss ich fast sagen. Ganz oft den O-Liner aufstellt. Der erste Punch ist gut getimed, der Armeinsatz ist quick. Er kann seinen Gegner, also den Tackle oder Guard, meistens gut kontrollieren, weil er eben auch seine Armlänge gut einsetzt. Er hatte eben diese Arm-Extension, er kriegt es hin. Was ich finde, er macht einfach zu wenig daraus. Er hat immer wieder gute Plays, kräftige Hände, schiebt Liner beständig tief ins Backfield zurück. Moves sind so ein bisschen, naja, ich würde nicht sagen unterentwickelt, sondern er hat halt die Power-Moves. Er hat den Bull-Rush, der ist sehr gut, er hat den Long-Arm, er hat Speed-to-Power. Das insbesondere ist, glaube ich, sein bester Moment, wenn er diese Leverage ausspielt und 3-4 Schritte Anlauf nehmen kann und dann voll rein in den Mann geht. Das fand ich stark. Rip ist okay, fände ich, also wäre effizienter. Ich fand ihn als Gap-Shooter nicht ganz so gut wie du, glaube ich. Außen ist ein bisschen besser als innen, aber ich denke auch, dass man ihn auch innen hinstellen kann, auch durchaus mit seinen 272 Pounds bei eben ganz klaren Passing Downs, weil er eben durch seine Leverage, durch seine krassen Hände eben innen auch für Penetration sorgen kann. Hat so ein paar gute, also die Steps fand ich ganz gut. Er hat manchmal so einen kleinen lateralen Step oder Hesitation Step, mit dem er sich den Blocker zurechtlegt oder einfach den Blockwinkel verändert zu seinen Gunsten. Die Rush Lanes fand ich nicht immer planvoll. Das ist nicht super kontrolliertes Footwork, gerade bei den Inside Moves. Er hat ein paar gute Inside Stunts. Wenn man ihn frei schiebt, dann wird es sofort gefährlich, weil er eben einfach dieser krasse Athlet ist mit der Größe und Länge und sein Effort auch gut ist. Also Tackling Range hat mir gefallen. The Shot Area Burst hat mir gefallen, gerade eben für den 270 plus Pounder. Was ich ein bisschen komisch fand, ist, dass er wirklich viele Plays auf dem Boden verbracht hat oder zumindest auf dem Boden gelandet ist. Ich weiß nicht, wie gut seine Balance ist. Also er kann ja durchaus quick sein, aber nicht die ideale Balance haben. Das würde ich gern, da müsste ich einfach noch ein bisschen mehr zu sehen. Ich fand ihn auch bei Short Yardage und Goal Line fand ich ihn eigentlich super von seiner Leverage. Er kriegt den Kopf da nicht immer unbedingt hoch, aber sagen wir mal so, wenn du ein Team bist, was gegen die Eagles spielen muss und gegen ihren Rugby Scrum mit Hurts dahinter, dann würde ich mir Lucas Van Ness erst recht angucken. Nicht, dass das jetzt ein Grund wäre, ihn zu draften, aber da, glaube ich, hat er durchaus auch seinen Wert. Ich finde für die Menge an Disruption, also die Disruption ist ja wirklich konstant da, durch seinen Get-Off, durch sein Leverage, macht einfach zu wenig Plays. Das ist ein Punkt, den ich noch negativ angemerkt habe. Das Tackling selber mag ich. Er ist ja auch in Special Teams hat er einige Plays gehabt, insbesondere Punt-Blocks, weil er einfach mit diese krasse Force hat, die Länge und so. Das ist schon ein Spieler, den man verschiedenartig einsetzen kann. Ist halt so der Typ Block-Destroyer. Und zwar meistens mittendurch, hat jetzt vielleicht noch nicht so die quicken Arm-Moves für drumherum oder sich draus zu befreien, sondern er ist jemand, der überrollt einen eher. Ich habe ihn in einer ziemlich ähnlichen Range wie du, nämlich genauso late first, early second, wird bei mir auf jeden Fall in die Top 32 Spieler reinrutschen, weil ich einfach insgesamt nicht so viele habe. Aber genau das ist, denke ich, die Range, in der wir bei Lucas Van Ness oder von der wir ausgehen müssen, von dem, was das Tape hergibt. Ich kann verstehen, dass man den höher nimmt, weil man eben diese krasse Upside sieht. Aber ich finde, das Tape gibt noch nicht viel mehr her, weil er einfach technisch in einigen Punkten noch zu unausgereift ist und weil er jetzt auch nicht derjenige ist, der jetzt durch unglaubliche Play-Antizipation besticht.
Ja, einverstanden. Also insbesondere das Finishen war bei mir auch ein Punkt, der ziemlich hoch auf meiner Liste der negativen Punkte stand. Also nicht nur Finishen, sondern so wie viele Plays macht er halt? Wo ist er halt das
genau.
Und ja, schwierig. Irgendwie nicht so einfach, aber gerade in der Draft-Klasse, wo du vielleicht tatsächlich weniger Blue-Chipper oder weniger Blue-Chipper als in den anderen Draft-Klassen halt hast, ist das ein Spieler, der höher gehen kann, als viele das sehen. Deswegen würde mich null schocken, wenn der Top 5, vielleicht sogar Top 10 geht. Gut, Top 10 ist ein bisschen unwahrscheinlicher, wenn wir 4 Quarterbacks in den ersten 5, 6 Picks haben, was wir jetzt mal vermuten würden, ja. Ich glaube nicht, dass Hendon Hooker so hoch gehen wird, persönlich.
Glaube ich auch nicht. Aber es gab so einige Mocs, die den zum Beispiel den Falcons gesehen haben. Das war ein Spot, der immer wieder aufgekommen ist. Falcons, die ja doch sich auch ein ziemliches Power-Team zurechtlegen.
Ja.
Es wäre mir zu hoch. Ich würde das aber verstehen, wenn jemand in den Top 20 sagt, ich wette einfach auf die Upside, weil der Typ halt noch relativ, der ist noch relativ unerfahren, der ist noch relativ jung, der hat noch nicht viel gespielt. Und hat dennoch einen krassen Impact ja gehabt, letztlich. Also die Sack-Zahlen für jemanden, der irgendwie zwischen die End und die Tackle hin und her geswitcht ist, sind ja sehr beachtlich.
Aber wir werden in der Lage sein, Nikola den Pick schön zu reden, sollte er der Pick sein.
Ja, wir werden es zumindest versuchen. Also ich versuche ja auch außerhalb meiner eigenen Rankings dann zu sehen, was die Teams gesehen haben. Und vielleicht schaffen wir es ja, wenn Lucas Van Ness dann in der Tat ein Falke wird. Jetzt nicht politisch gesprochen. Hier kommt die Jeff Okuda Army rein. Ja, das ist ein Trade, der, denke ich, vielen gefallen hat.
Ja, also ganz ehrlich, ein Fünftrunder für die Anlagen. Und
wette ich immer.
Vielleicht widerspricht mir jetzt Detroit. Ich fand den letztes Jahr in vielen Spielen solide. Konstanz ist halt so das Ding bei ihm. Aber
und auch da...
Da so wenige Fünftrunde wie in der NFL funktionieren.
Ja, da wette ich aufs Upside, auf jeden Fall, definitiv. Und das habe ich bei Jeff Okuda mehr, auch nach der Verletzung, als bei den meisten Fifth-Roundern dieser Draft-Klasse. Da, glaube ich, wir uns fast einig sein.
Ja.
Und er ist ja immer noch, wir dürfen nicht vergessen, wir reden jetzt nicht von irgendeinem Veteran mit einem dicken Vertrag, sondern wir reden immer noch von Jeff Okuda auf seinem Rookie-Vertrag. Wollen wir den nächsten Spieler angehen?
CC.
Auch ein Spieler, der, also wir reden jetzt die ganze Zeit von kontroversen Spielern, also kontrovers einfach nicht, weil sie jetzt irgendwie besonders schwierig sind, sondern weil sie unterschiedlich betrachtet werden. Der gehört auf eine gewisse Weise auch dazu, nämlich Nolan Smith von Georgia, ein Senior. Nolan Smith ist nicht nur ein 5-Star-Recruit gewesen, sondern in der Tat der Nummer 1-Recruit seines Jahrgangs noch vor Kayvon Thibodeau. Hat sich für die Georgia Bulldogs entschieden, wie so viele Top Defensive Recruits in den vergangenen Jahren. Surprise, surprise. Hat aber da ein bisschen gebraucht, um in Fahrt zu kommen, war 2019 Backup mit einiger Spielzeit. 2020 hat sich daran noch nicht so wahnsinnig viel geändert. Der hing halt hinter Aziz Ojulari und Adam Anderson fest. Nochmal nachgeguckt, krass eigentlich, wie schnell man vergessen hat, also zu Recht vergessen hat auf eine gewisse Weise, dass Adam Anderson da war, der ja wegen gehöriger Off-Field-Probleme, das ist noch sehr untertrieben, also eigentlich wegen Verbrechen, jetzt nicht in der NFL spielt, obwohl er damals als durchaus nicht untalentierter Pass-Rusher galt. Anyway, zurück zu Nolan Smith. 2021 dann endlich Starter geworden und da hat sich das Warten auch ausgezahlt. Er war ein wichtiger Bestandteil der besten Defense des Landes und des National Championship Teams der Bulldogs. Hat sich in den Stats allerdings nicht so niedergeschlagen, nur in Anführungsstrichen 9 Tackles for Loss und 3 Sacks. 2022 ähnlich, in den ersten 8 Spielen 8 Tackles for Loss, 3 Sacks. Dann hat er sich den Brustmuskel gerissen, den Rest der Saison verpasst. Der bekanntlich in einer weiteren National Championship für Georgia endete. Nolan Smith ist 6'2", 238, also schon eher undersized, gerade für einen Edge-Guy. 32,5 Achtelarme ist gerade noch so okay, 9er Hände, ist aber einfach ein unfassbarer Athlet mit einer 4,39 auf 40 Yards. Das ist schon oberkrass, auf der 10-Yard-Split von 1,52 ist monströs. Ein Vertical von 41,5 können wir auch unter monströs abspeichern. Der Broad mit 128 ebenfalls richtig stark. Also explosiv, schnell, gute Beschleunigung. Das ist Nolan Smith. Was ist er auf dem Feld? Ich denke, auf dem Feld sieht man auch, dass er ein herausragender Athlet ist, hat halt Outside Linebacker in der 3-4 oder 3-3-5 Defense der Bulldogs gespielt mit relativ variablem Aufgabenprofil. Also er ist kein reiner Edge-Rusher gewesen, hat auch manchmal Defensive End in der Viererline gespielt. Wir kommen gleich dazu, warum das mit ihm am College ging. Ist einfach jemand, der, wenn du den anguckst, der bewegt sich einfach unglaublich fluide, auch nach hinten, in jede Richtung eigentlich. Hat einen netten, explosiven Get-Off. Kann, und das ist jetzt der besondere Punkt, warum man fragt sich, warum ist so ein Spieler mit dem Profil, warum ist er nicht ein Sack-Artist, weil er die Aufgabe nicht unbedingt übernommen hat in dieser Defense. Der hat halt vor allem Edge-Setter gespielt, so blöd das klingt, mit seinem Gewicht. Und das kann er halt auch wirklich gut. Der kann Blocks aufnehmen, der hat eine super Leverage, der hat unterschätzte Power in den Händen, im Oberkörper. Kann aber auch eben situativ Blocks lateral aussteigen oder Blocks entgehen durch seine unglaubliche Quickness. Er kontrolliert das Springen über Low-Blocks. Er antizipiert Vorblocker. Er ist einfach wahnsinnig spielintelligent. Das merkt man auch übrigens, wenn man sich mal ein Interview mit dem anguckt. Der weiß, wovon er redet, wenn er von Football redet. Solange er nicht drüber redet, wie underrated oder Georgia ist, weil alle da dachten, dass die Georgia Bulldogs gerade vielleicht ein Bowl erreichen. Das sollte man vielleicht aussparen. Aber ansonsten, wenn er über Football an sich redet, ist das einfach, da merkt man, das ist halt ein super spielintelligenter Typ. Der kann durch Blocks arbeiten, der kann Vorblocker wirklich stonen mit seiner Schulter, also dass der Vorblocker, der dann eben, was weiß ich, ein Tight End across the formation oder ein Fullback, dass der halt wirklich keinen Yard mehr nach vorne kommt. Er lässt sich kaum nach hinten bewegen. So krass das klingt für einen 240-Pounder, der ist stout auf seine Weise. Hat eben einfach diese extreme Quickness, kann 2 Blocks in Folge schlagen und hat das, und dennoch, und das ist das Spannende, finde ich, bei ihm, er hat die Balance und auch die Augen, aber dass er sieht, wo das Play lang geht. Er kann dann trotzdem sofort beim Running Back oder Quarterback einschlagen. Hat Jump Cuts, um Blocks zu entgehen, um in das Gap zu kommen, durch das der Runner läuft. Also hat verschiedenste Wege, eben mit Blocks umzugehen. Lustigerweise der Pass Rush selber ist noch das was am wenigsten besticht. Beim Outside Rush lässt er sich manchmal zu weit raustragen, arbeitet da zu selten mit einem Chop oder Chop Rip, also mit diesen Schlägen auf die Hände des O-Liners, um eben da schneller vorbeizukommen und damit er eben nicht seine Pranken ausfahren kann und ihn dann drumherum führen kann um die Pocket. Das kann er. Es gibt so Spiele wie gegen Oregon, da hat er das gezeigt, aber es ist einfach nicht dauerhaft vorhanden oder setzt er nicht dauerhaft ein. Balance fand ich einigermaßen elitär. Also seine lateral steps sind wirklich fast pervers. Der Körper ist noch ganz woanders, aber die Füße sind schon weiter. Wie gesagt, er braucht halt mehr Moves. Er hat die quicken Hände, er hat ein starkes Handfighting-Kontakt, er braucht Counters, also wenn er irgendwie da festhängt am Block, dass er eben noch einen zweiten Move dranpacken kann, um sich zu befreien. Das ist ein bisschen das Problem. Dennoch ist er, was Pressure angeht, ist er doch oft dabei. Er ist nicht derjenige, der dann die vielen Sacks eingesammelt hat, aber er hat ganz, ganz viele Plays einfach in irgendeiner Form beeinflusst. Ich liebe seinen Closing-Speed, wenn er freien Raum hat. Ist bei einer 4-3-9 auch nicht so wahnsinnig ungewöhnlich. Dann ist er wirklich auch im Nu beim Ballträger. Inside-Gap-Shooting, er hat manchmal auch 5-Tech gespielt und trotzdem schießt er da irgendwie vorbei, ist total fluide. Also ihr merkt schon, oder Christian, du merkst es auch, Ich liebe Nolan Smith. Ich kann, mach da keinen Hehl draus. Wir kommen gleich zu Positionen. Das ist eine andere Frage, aber ich liebe einfach, wie er spielt. Er hat Spy gespielt. Aus verschiedenen Positionen, auch aus Defensive End, die Richtungswechsel, an der Line of Scrimmage, in der Box, also ich glaube, so ein bisschen sein Band ist okay, aber seine Knöchelflexibilität, die ist halt das, was es wirklich auszeichnet. Und dazu kommt, der ist wirklich, wirklich gut, wenn er Dropbacks macht. In Zone Defense. Er covert wahnsinnig viel Ground. Er gibt Spielern bei Routenbeginn ordentlich einen mit. Also er kann die Route von irgendwelchen Slot-Receivern oder Titans disrupten. Ist total schnell in seiner Flat Zone. Begleitet Running Backs wirklich mühelos bei Real Routes, also sozusagen über das gesamte Feld. Er kennt Spielsituationen. Extrem geduldig für einen Edge. Also ist keiner, der Hero Ball spielt. Bei Option, bei Zone Read, bei Play-Action-Rollouts, als Read-Player. Auch bei Stretch Plays auf die andere Seite, rennt sich nicht in Traffic fest, ist immer sehr kontrolliert. Das ist ein Punkt, der mir super gefallen hat. Und dazu verpasst er halt kaum einen Tackle. Für mich ist Nolan Smith einfach einer der besten Spieler dieser Draft-Klasse. Er ist ein bisschen zu sehr als Run-Defender und Edge-Setter eingesetzt worden. Er hat einfach diese Monster-Quickness, Spielverständnis, Verhalten gegen Blocks. Ich frage mich ein bisschen, warum er so oft durch die O-Liner oder Offensive Tackles durchgegangen ist, anstatt ein bisschen mehr seine Quickness und seinen Band einzusetzen. Ich weiß nicht genau, wo ich ihn einsetzen würde. Ich brauche einen kreativen DC, um das alles auszunutzen, weil ich glaube in der Tat, dass Nolan Smith jemand ist, der als 3-4 Outside Linebacker und als 4-3 Offball Linebacker mit mehr Blitz, Blitzverantwortlichkeiten, also eher einer, der Upfield ist, aber der durchaus auch covern kann, der einfach eine Rolle für sich braucht. Und das ist natürlich schwierig, weil viele Teams da eben doch ihre sehr spezifischen Vorstellungen haben. Trotzdem für mich Nolan Smith ein Top-15-Player in derselben Tier wie Tyree Wilson, wird in den Top-10 wahrscheinlich landen bei mir. Ein Spieler, der mir extrem gut gefallen hat. Ich weiß, dass das nicht alle so sehen und bin gespannt, ob du mir ein bisschen Wasser in den Wein kippen kannst.
Ja, ich hoffe, wir können Freunde bleiben.
Oh, du hast in der dritten Runde.
Nee, so weit geht's dann auch nicht. Ich bin eine 1-9, also Ende der ersten Runde könnte man sagen, ja, das ist wieder der Klassiker von Schimmel. Schimmel hast Twina.
Ja, das stimmt.
Das ist auch tatsächlich das Erste, was bei mir steht. Edge Offball, Linebacker, Twina. Nochmal. Vieles von dem gesagt hat, liebe ich auch. Mal abgesehen von der Athletik. Völlig absurde 4-3-9 übrigens. Also scheiße. Also mir ist nochmal, ich bin kein Typ, der die 40 Yards heiligt und anbetet, aber bizarr. Ja, plus eine 1-4-7 über 10 Yards. Also,
was ist 1-4-7? Sogar nicht eine 1-5-2? Dann habe ich die falsche genannt.
Ich habe keine Ahnung. Das, was ich gesehen habe, war eine 1-4-7,
ja, ja. Aber vielleicht. Ach, ja. Du hast recht sogar. Ich muss es ja noch, 1-4-7 ist dann, also 1-5-2 ist schon krass, ne? 1-4-7 ja. Da bist du dann bei den schnellsten kleinen Schnaken Slot-Receivern irgendwie,
ja.
Ne?
Naja, das ist schon krass.
Und Fat-Receivern, ja.
Quickness, Gap-Shooting, für mich einer der krassesten Gap-Shooter, die ich in den letzten Jahren gesehen habe. Beweglichkeit. Richtungswechsel, Speed Rush, Pad Level kann niedrig sein. Klar mit 6-2, einfacher als mit 6-6, trotzdem. Oberkörperbeweglichkeit ist da. Klar steht auf der kritischen Seite, und ich fasse jetzt nur ein bisschen was zusammen, damit ich nicht alles wiederhole. Die Größe, die kurzen Arme, was mich gestört hat, dass ich fand, dass er sehr lean gespielt hat. Also ich glaube nicht, dass er mit 2,38 unterwegs war. Das hat mich auch echt gestört. Also ich kann da auch nicht aus meiner Haut, das sind etwas Sachen, die mir auffallen. Man laufen nicht immer stout. Und dann kommt, ich glaube, das, was wir halt ein bisschen unterschiedlich einschätzen. Ich fand das diesen Satz sehr schön. Er rennt sich kontrolliert fest. Vielleicht muss ich da nochmal ins Tape gehen, weil also mein Problem ist, dass ich ihn nicht wirklich als Edge-Rusher mag. Ich finde ihn da in einer gewissen Weise unterentwickelt. Er rennt sich dazu so auch fest und ich finde, dass er da primär übers Pad-Level und übers Gap-Shooting eine Gefahr ist. So. Jetzt hat der Junge natürlich noch Möglichkeiten, sich zu verbessern und was zu lernen und auf gut Deutsch gesagt einfach nochmal gewisse Sachen zu entwickeln. Bei mir steht auch, so toller Athlet mit Beweglichkeit, finde eine Rolle für ihn, Ausrufezeichen. Ja, das ist genau das Ding, was du ja am Ende auch gesagt hast. So, er braucht einen vernünftigen DC. Ja. Ich weiß nicht, Greg Williams würde ihn vermutlich als Safety 20 Yards downfield spielen lassen. Im Defensive Backfield. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Wie gesagt, mein Kernproblem ist, ist es ein klassischer Edge Rusher? Ist es ein Gap-Shooting Weakside Fort von 4-3 Linebacker? Kann vermutlich in der 3-4 als primärer Pass Rusher spielen. Ich weiß nicht, ob seine beste Rolle ist. Ich glaube, so blöd wie es klingt. Am besten schiebst du den halt wirklich ein bisschen wie eine Schachfigur über den Platz und lässt ihn halt mit seiner Athletik, mit seinem Pad-Level gewinnen. Weil der kann halt alles spielen. Der wird auch im Pass-Coverage nicht schlecht aussehen mit der Athletik, mit der Beweglichkeit. Hat er jetzt nicht immer so wahnsinnig viel. Hat er gemacht, auch nicht zwingend so wahnsinnig viel. Wie gesagt, ich habe mich extrem schwer getan. Man könnte fast sagen, ist das so ein bisschen der Lerneffekt des Jokers. Nochmal, Jeremiah Owusu-Koramoah und Mora und er sind zwei komplett unterschiedliche Spieler. Aber ich habe mich mit einer Rolle sehr schwer getan. Der kann einer der 10 besten, ja, 10 bis vielleicht nicht, aber einer der 15, 20 besten, vielleicht einer der 10 besten NFL-Spieler werden. Aber ich tue mich mit gewissen Sachen einfach echt schwer. Gerade wenn ich mir halt die Stars in Kombination mit der Tatsache halt ansehe, dass ich Smith halt als Edge-Spieler nicht mag. Du bist da übrigens bei Roman deutlich näher als bei mir. Der hat ihn eigentlich ziemlich genau in deiner Range.
Ich werde den wahrscheinlich weiter vorne noch haben als Roman.
Vermutlich, ja. So, das war ja schon eine ziemliche Liebeserklärung, ehrlich gesagt. Und ich finde es schön, dass wir das in diesen Zeiten noch haben. Aber ich tue mich ein bisschen schwerer.
Ich kann dich total verstehen, Christian. Bei mir ist das natürlich, wie gesagt, eine gewisse Projection. Aber ich finde es krass halt, wenn jemand, der so lean ist, und das stimmt, er ist lean, wenn der so gut als Edge-Setter ist, und das hat er wirklich in vielen Spielen, war der einfach fantastisch in der Hinsicht. Ich mag ihn als reinen Edge-Rusher, finde ich, gibt er mir auch noch zu wenig. Aber ich finde das Potenzial da hoch, und wir müssen natürlich ein bisschen über Potenzial reden. Und dazu kommt einfach diese Beweglichkeit siehst du auf dem Feld, weil ich habe ein paar Spiele gesehen, insbesondere auch von 2021, wo er mehr in Coverage gedroppt ist. Und das sah halt aus wie, wir müssen jetzt nicht über JOK reden, aber das sah halt wirklich krass aus. Also fand ich zumindest. Wie flüssig er sich bewegt hat, wie gut er auch einfach geturnt ist, sozusagen transition, also fast wie ein Safety. Und wenn du so einen Spieler hast, da leuchtet einfach mein Herz auf, mein kleines Defense-Herz, weil mit so einem Spieler müsstest du eigentlich wirklich viel anfangen können. Und das ist ein sehr ausgelutschter Vergleich, weil der schon andauernd gekommen ist. Aber die Eagles haben eben es geschafft, hinter einer geilen Line mit Hassan Reddick einen zumindest vergleichbaren, nicht gleich, aber vergleichbaren Spielertypen sehr, sehr gewinnbringend einzusetzen. Und das wäre so ein bisschen meine Hoffnung, die ich für Nolan Smith habe. Dazu kommt einfach, dass der Typ so was Football-IQ und ähnliches angeht, eine absolute Granate ist. Und ich glaube einfach, so ein Spieler, mit dem kannst du wenig falsch machen. Aber natürlich kann der sich nicht entwickeln und natürlich kann der vor allem an einen DC geraten, der irgendwie denkt, ja, ich stelle den auf irgendeine Position und lass den da versauern. Und das wäre natürlich für solche Spieler einfach nicht das Todesurteil, aber es würde denen halt sehr, sehr viel ihrer Effektivität nehmen. Ja, ich gestehe und ich war mir ehrlich gesagt sicher, dass ich Smith nicht so hochgraden werde, nach dem, was ich in den Saisons gesehen habe und auch im Scouting unter der Saison, und kam dann raus und dachte, okay, doch, krass. Aber selbst hier sind wir ja nicht so weit auseinander, wie man sein könnte.
Tatsache, ja.
Also wir sind jetzt bisher vielleicht mal eine halbe Runde hier oder da auseinander, aber wir haben noch keinen ganz, ganz großen Gap.
Smith, definitiv halt einer der Spieler, die mit am meisten Spaß machen in der Draftklasse. Das ist, glaube ich, absolut unstrittig. Also.
Genau, und zwar nicht auf diese klassische Weise, dass man jetzt sagt, oh krass, was ist er für ein Outside-Speed-Rush-Demon, ja. Bandy-Guy, sondern einfach, weil der halt sehr viele Sachen sehr richtig macht.
Ja. Und
letztlich ist die Projection einfach, das wird er in der NFL sein. Das ist halt, dementsprechend schätzt man ihn wahrscheinlich ein.
Natürlich gibt es Spieler, wo du, also das klingt halt doof, mal abgesehen von den eigenen Teams, die man halt verfolgt oder wie auch immer. Aber es gibt halt immer Spieler, wie gesagt, der Joker war jemand, Devin James war jemand, Isaiah Simmons, ich habe jetzt nur Defense-Spieler, es gibt auch Wide Receiver, wo ich total gespannt bin, wo die landen. Bei ihm geht es mir halt genauso. Also Wo landet er? Welche Rolle wird er haben? Und wie gesagt, wir sind uns beide einig, dass wir hoffen, dass der da intelligent und gescheit eingesetzt wird. Weil dann kann der wirklich, ein Team enorm weiterhelfen.
Ja, ist halt letztlich eine defensive Matchup-Waffe. Und damit tun sich leider viele DCs schwer, zu jemanden dann entsprechend einzusetzen. Ich hatte JOK hatte ich ja sogar in den Top 10, darf man heute nicht erzählen, aber so war es. Lag ich offensichtlich falsch. Aber gut, das passiert immer wieder und wird auch noch viele, viele Male passieren. Wollen wir zum nächsten Spieler kommen?
Ja.
Wir waren gerade bei Nolan Smith und seinem, oh Gott, Rory Johnson Hashtag wird mir hier von Nikola reingespielt. Das ist aber wirklich gemein. Dazu gibt's jetzt keinen Kommentar mehr. Wir waren bei Nolan Smith und Azeez Ojulari, seinem Vorgänger, 3-4 Outside Linebacker bei den Georgia Bulldogs und kommen jetzt zu BJ Ojulari, dem Bruder von Azeez Ojulari. BJ Ojulari, ein Four-Star Defensive End aus Marietta, Georgia, der nicht in die Fußstapfen seines Bruders Azeez getreten ist, sondern zu LSU committed ist. Dort war er 2020 Backup mit einiger Einsatzzeit und guten Ansätzen. 2021 dann ist seine statistisch beste Saison mit 11 Tackles for Loss und 7 Sacks. 2022 in einem neuen Defense-Scheme ein leichter Rückschritt. 8,5 Tackles for Loss, 5,5 Sacks. Dennoch First Team All-SEC in dem Jahr. Wie so oft ein Jahr verspätet. Man muss sich erstmal beweisen. Danach ist man bekannt und dann wird man auch mit einem etwas schwächeren Jahr reingewählt. So ist es in diesen Auswahlteams nicht so selten. BJ Ojulari, 6'2", 248, also eher auf der kleineren Seite, aber zumindest ein paar mehr Pfunde als Nolan Smith. 34, ein Viertel Arm ist natürlich äußerst beachtlich, wenn man jetzt nicht der längste Spieler der Welt ist. 10,5 Hände ebenso. Vertical von 32,5, Broad von 126 ist alles im Rahmen. Hat bei der Combine nicht getestet. Hat, soweit ich weiß, auch beim Pro Day nicht getestet. Das heißt, über die Athletik können wir nur insofern urteilen, dass wir sie auf dem Feld sehen. Ich bin gespannt, wie du BJ Ojulari bewertest, lieber Christian.
Ja, mal einen kurzen Einblick in meinen, wie soll ich sagen, Bewertungsprozess oder in meine Wahrnehmung zu ihm zu geben. Das erste Tape gesehen, ich weiß gar nicht mehr, was es war. Normal schreibe ich mir auch, welche Spiele ich gesehen habe. Das habe ich bei ihm in meinem Tabellenfeld-Tape irgendwie gelassen, dummerweise. Egal. Ich sehe das erste Tape und denke mir, boah, warum wird er nicht in Top 15 diskutiert? Dann sehe ich das zweite und dann weitere Spiele und dann denke ich mir, okay, ich verstehe, warum er nicht in Top 15 diskutiert wird. Also ich war am Anfang hellauf begeistert. Für mich ein undersized Speedrusher ohne Kraft. Somewhat raw. Ein bisschen boomerbastig oder ziemlich boomerbastig, ehrlich gesagt. Ich habe ihn Anfang der zweiten Runde mit einer 2,1. Du hast recht, wir haben keine athletischen Werte, also diese 34 Viertel Arm hattest du angesprochen. Der hat großartige Explosion Drills gehabt und einen schwachen Free Cone. Aber im Prinzip nichts, was wir jetzt im Kontext primär einordnen. Das heißt, wir müssen uns tatsächlich primär auf das verlassen, was wir auf Tape gesehen haben oder wahrgenommen haben. Quickness, Beweglichkeit, lange Arme für die Größe auf jeden Fall ist da. Freak Swim Move, ich betone, er hat einen Freak Swim Move und ich liebe gute Swim Moves, auch das dürfte bekannt sein, er hat einen Freak Swim Move. Explosivität, Geschwindigkeit, hat auch einen Spin Move. Nicht so gut wie der von Zay Flowers, wenn er eine In- und Out-Route läuft, aber fast. Hat Erfahrung in Courage, ist der regelmäßig gedroppt. Schon jetzt ein guter Speedrusher, er kann das Pad low bekommen und er kann auch tackle. Natürlich nicht der überragend größte Spieler, vermutlich ein reiner 3-4 Outside Linebacker. Ich weiß nicht, ob ich ihn als Weak Side End sehe, vermutlich eher nicht. Wird mir im Run zu oft rausgenommen, einfach viel zu oft. Nicht immer gap responsible, also achte da nicht immer auf die Laufweglücke, die er verteidigen muss. Ich werde das Laufweglücke etablieren, obwohl eigentlich Gap und Lücke passt, aber...
Solange du nicht über Fußballer redest, die Lücke heißen, ist mir das recht.
Nee. Aber ich kann dir sagen, meine A-Jugend spielt sehr Gap responsible in der Defense.
Aber da sind die Gaps ja auch enger, wenn du irgendwie mit einer Siebener-Kette hinten spielst oder so. Also das ist ja klar.
Das war mein großes Problem beim Futsal, wo wir irgendwie aus irgendwelchen Glück und dank Nikolas Kram um die deutsche Meisterschaft gespielt haben. dass du da ja nur 4 Leute plus Torwart aufstellen konntest. Und aber gut, da sind die Gaps auch ein bisschen kleiner als auf dem Footballplatz und
Fußball. Da wird der Minivan und nicht der Bus geparkt, ja?
So ist es. Ja, klar, so ist es. Wobei mir Nikolas Mietwagen da an der meisten Stelle auch reichen. Also die sind groß genug. So viel zum Innenleben eines Mitfahrers. Zurück zu BJ Ojulari, den ich wie gesagt Anfang der zweiten Runde habe. Er muss an Kraft zulegen. Er rusht manchmal ohne Plan. Ich finde ihn in gewissen Weisen noch, wie gesagt, raw, also noch ein bisschen unterentwickelt oder also technisch noch nicht auf dem höchsten Niveau. Ich finde, er könnte noch besser als Gap-Shooter agieren, im Sinne von, er müsste ihn noch etwas besser kennen und diese dann zu attackieren, weil die Athletik, die Geschwindigkeit, die hat er auf jeden Fall dafür. Bei mir steht zum Schluss, ich würde ihn gerne höher graden. Ich würde ihn wirklich gerne höher graden, aber Boom or Bust, das Risiko ist mir viel zu groß, in Kombination mit der Production plus die Laufverteidigung. Ich glaube aber, dass jemand Ende der ersten Runde gamble wird und ihn ziehen wird.
Du würdest ihn gerne höher graden. Ich habe ihn höher gegradet. Bei mir ist er nämlich mit einer Late First auf dem Board. Jetzt auch nicht so viel höher, wohlgemerkt, aber zumindest ein ganz bisschen höher. Das werde ich auch gleich erklären, denke ich. Grundsätzlich bin ich bei fast allem deiner Meinung. Ziemlich guter Get-Off. Ich find's geil, wie er, also diesen Outside-Rush, wenn er aus seinem Stance kommt, diese weiten, langen Schritte und diese krass ausladenden Arme. Also seine Arme schlenkern da irgendwie rum. Das fand ich schon sehr witzig. Ich habe also die 2021 hat er mehr noch auch aus Three-Point-Stance gespielt als Defensive End. Da fand ich ihn weniger explosiv. Also ich würde den auf jeden Fall auch 3-4 Outside-Linebacker-Only nehmen, ehrlich gesagt, weil er da einfach auch genau diese Stärken ausspielen kann. Ich mag, wie er auf den ersten Schritten mit so, ich habe es sogenannt, sneaky Speed-Variationen arbeitet. Also dass er nicht immer Top-Speed hat, sondern ab und zu eben auch mal einen Schritt kürzer nimmt, einen Schritt verzögert und dadurch eben seine Inside-Counters vorbereitet. Die mochte ich wirklich sehr gern. Ich finde seine Hände super quick. Der wirklich absoluter Top-Arm-Over oder Swim. Da bin ich, also das, den Teil kann man eigentlich 1:1 kopieren zu dem. Die Inside-Moves, gelegentlich der Spin, schnelle Swipes, also wirklich diese seitlichen Schläge auf die Arme des O-Liners, auch so ansatzlos, dass der nicht damit rechnet. Das fand ich schon gut. Auch ich glaube, das ist einer der Punkte, warum ich ein bisschen höher grade, ist einfach, dass ich seine Pass-Rush-Techniken mehr mag. Ja, er kann bei Outside-Rush auch zu schnell gelockt werden. Also wenn jemand die Hand an ihn kriegt, dann wird es schwierig. Da fehlen ihm die Counter und da fehlt ihm halt aber auch die Power. Sein Band fand ich ziemlich gut, also wie er um die Kurve, um die Ecke kommt, mit einem niedrigen Schwerpunkt. Gute Handarbeit, aber manchmal noch zu inkonstant, wie er da auch wirklich den Winkel klein macht oder den Weg zum Quarterback klein macht. Es gibt so ein paar Momente, wo er wirklich diesen Shoulder-Dip unter dem quasi Körper des O-Liners durch, auch mit so einem Ghost-Move, die Balance, das sind einfach Sachen, das kann man schwer trainieren, das musst du haben oder nicht. Also natürlich kann man es trainieren, aber du musst halt einfach die athletischen Voraussetzungen dafür haben und die hat er halt. Und das ist, glaube ich, ein Punkt. Wenn er zu Pressure kommt, dann macht das schnell und das ist wahrscheinlich was ich ein bisschen höher gegradet habe. Vor 10 Jahren hätte ich den auch in der zweiten Runde gehabt. Nur in der heutigen NFL mit dem Kurzpassspiel will ich jemanden haben, der ganz, ganz schnell beim Quarterback ist. Vielleicht das nicht dauerhaft tun kann oder nicht konstant tun kann, aber jemand, der da immer wieder Flashes zeigt, der hat einfach für mich heute ein bisschen höheren Wert. Ich fand seinen Handansatz auch sonst gar nicht so schlecht. Den Chop, einen Long-Arm-Move hat er oft drin, also mit dem einen Arm sozusagen in den Körper rein und dann mit guter Balance und eigentlich relativ guter Leverage, jetzt nicht super krass, aber doch ziemlich gut, fand ich, den Spieler dann zurückdrängen. Hat halt nicht die krassesten Sack-Zahlen, aber ich fand er ist schon jemand, der Plays viel beeinflusst, weil er den Quarterback immer wieder dazu zwingt, diesen Step-Up zu machen in die Pocket rein. Und wenn man dann eben vielleicht noch ein bisschen krassere Pass-Rush-DTs hat, also LSU hatte sehr hervorragende DTs unter eben anderen eben Jack and Roy, dann aber eben nicht der Ultra-Pass-Rusher, dann glaube ich, kann das sehr, sehr gut sein. Also dann kann Ojulari da auch wirklich noch mal mehr Wert haben, als er es vielleicht am College hatte. Ist jemand, der sich, finde ich, durchaus okay oder wiederholt von Blocks befreien kann, durch seine Handarbeit, aber hat natürlich viel zu wenig Power im Play. Ich mag sein Pursuit, ich mag sein Slanting in die Pocket hinein, von innen, von außen. Der Closing Speed, das Tackling ist okay, ist keine große Schwäche, aber er ist auch an überraschend vielen Tackles zumindest beteiligt. Was ich ein bisschen seltsam fand, ich weiß nicht, ob das dir aufgefallen ist, vielleicht war das auch nur meine Wahrnehmung. Ich fand seinen Effort manchmal, also er ist halt, er ist ja wirklich schnell und explosiv, aber wenn ein Play auf die andere Seite geht oder so, da gab es halt Spieler, die haben durchgezogen und seine Range sozusagen, seine Impact Range fand ich nicht so krass, sein Pursuit fand ich nicht so krass, sein Effort fand ich nicht so krass, da ist er dann oft, naja, okay, dann geht's halt nicht in meine Richtung. Glaube ich, vielleicht hilft da ein Arschtritt oder so. Was ich mochte, ist super diszipliniert, wenn er ungeblockt ist oder Read-Player ist. Also er ist nicht jemand, der Over-Pursuing betreibt, der da sofort reinschießt. Es ist eher so, dass er fast zu wenig Risiko nimmt. Er ist super Assignment-treu, aber er ist jemand, der fast zu wenig spekuliert, zu wenig Guessing betreibt. Aber das ist sicherlich so rum besser als andersrum. Kann aus Gaps geschoben werden. Ich fand ihn nicht so schlimm gegen den Lauf, weil er eben dieses Block-Shading zumindest in Teilen hat. Das wird natürlich in der NFL schwieriger. Ist in einigen Plays in Coverage gedroppt, meist in die Flats. Da wirkt er halt wirklich nicht super flüssig. Da steht er auch meist nur rum und hat eigentlich nimmt wenig Einfluss aufs Spiel oder aufs Play. Für mich Outside-Speed-Rusher mit Band und verschiedensten Pass-Rush-Moves. Und ich glaube, die Menge an Pass-Rush-Moves ist das, was ihn so ein bisschen für mich höher graden lässt. Gewinnt schnell mit seinen ultra-quicken Händen. Nicht für jedes System geeignet, aber das, was er kann, ist in der NFL halt sehr wertvoll und darum für mich ein Late First noch, BJ Ojulari. Ich finde übrigens ob du noch das Scouting seines Bruders im Kopf hast. Ich finde die beiden schon auch relativ unterschiedlich, obwohl sie ja vom Körperbau her sehr ähnlich sind. Weil Aziz war jemand, der, fand ich, nicht so krass ein Band hatte, der war ein bisschen stiffer. Der hatte aber wirklich ein paar sehr, sehr gute Moves, um eben um den Weg zum Quarterback zu verkürzen, sondern sein Shop von oben auf die Arme des O-Liners. Und ich fand ihn von der Leverage her als Edge-Setter deutlich besser, obwohl er sein Gewicht jetzt auch nicht wahnsinnig viel mehr war oder seine Kraft auch nicht viel mehr war, aber der hatte halt da bessere Techniken. Und BJ finde ich jetzt als Outside-Speed-Rusher doch nochmal ein Stück spannender.
Ja, spannender finde ich auch. Ich stelle gerade auch fest, dass ich beide in einer sehr ähnlichen Range, obwohl es unterschiedliche Spieler sind, gegradet habe. Bei Aziz bin ich dann am Ende auf die 2-3 tatsächlich rausgekommen.
Okay. Aziz hatte ich sogar noch höher damals, weil ich den kompletter fand. Aber da ist deine Einschätzung Stand jetzt etwas passender gewesen, denn der hat sich bei den Giants bisher noch nicht durchsetzen können. Ich glaube, BJ hat das höhere Ceiling. Dass er diesen krassen Speed Rush hat.
Also das glaube ich auch. Und bei Aziz darf man nicht vergessen, dass halt diese Knieprobleme immer eine Rolle gespielt haben und dass der auch das weiter gedroppt ist im Draft und dass wer weiß, wie ihn das jetzt noch beeinflusst. Also ja.
Und das bewerten wir halt nicht. Das können wir nicht. Ich bin kein Arzt.
Genau, und es gab halt diese Concerns schon vor dem Draft. Und deswegen können wir das halt sagen, weil das nicht die allerwenigsten Verletzungen sind halt pre-Draft bekannt. Oder der Extent auf jeden Fall. Und der Extent war bei ihm auch nicht bekannt, aber dass Knieprobleme da sind, das wusste man. Sagen wir es mal so, weil du die Frage nach dem Effort gestellt hast. Das steht jetzt bei mir nicht explizit negativ, aber ich schreibe mir schon auf, wenn jemand viel Pursuit macht und dahinter steht als Effort-Spieler, steht halt bei ihm nicht auf der positiven Seite. Von daher würde ich mal definitiv zumindest nicht widersprechen.
Okay, vielleicht es ist ja auch manchmal so, dass das muss man natürlich auch dazu sagen, man guckt ein paar Tapes und kriegt dann einen Eindruck und dann hat man natürlich einen gewissen Bias, weil man das schon ein paar Mal gesehen hat und sich notiert hat und dann achtet man vielleicht ein bisschen mehr drauf, als wenn man jetzt irgendwie vielleicht ein anderes Tape zuerst angemacht hat. Aber wie gesagt, es war nicht schlecht oder so, war jetzt nicht so, dass er uninteressiert ist, aber ich dachte so, Junge, du hast ja eine tolle Athletik und du hast einen tollen Closing Burst, setz den doch in jedem Play einfach ein oder versuch's zumindest. Und das fand ich bei anderen Spielern, sagen wir mal, bei anderen Spielern dieser Draftklasse etwas eindrucksvoller. Wie gesagt, kein ganz krasser negativer Punkt, aber schon was, wo ich sagen würde, come on, BJ, die drei Schritte extra kannst du schon nehmen. Oder die 20 Yards von Sidelines.
Wie viele Spieler ich noch vor ihm habe, obwohl ich ihn anfangs second habe. Was auch heißt, wie sehr ich diese Edge-Klasse mache. Also wir kommen noch zum einen oder anderen.
Bei mir sind es gar nicht so viele, die ich vor ihm habe, aber ich habe einige in derselben Range und die ersten Runden sind voll, aber es ist für mich auch so, die letzten Runden sind auch voll mit sehr spannenden dann Projects sozusagen. Also ich finde die ganze Klasse einfach oberkrass. Also wirklich oberkrass. Aber das werden wir dann wahrscheinlich bei der Live-Coverage, da können wir dann gegenseitig uns zuschwärmen und vorschwärmen von verschiedenen Talenten, die wir heute gar nicht besprechen. Denn wir haben einige Spieler, zumindest bei mir ist es so, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, einige Spieler, die ich mit dem Second-Round-Grade drauf habe, die werden wir heute nicht ankratzen.
Ich kann schon.
Also, es ist eine, so oder so, es ist eine wahnsinnig tiefe Klasse. Und da hängt es dann auch natürlich immer ein bisschen beim Landing-Spot davon ab, was für einen Typen willst du. Weil wir haben ja jetzt gerade schon drüber geredet, das ist natürlich was anderes, ob du 285 Pounds wiegst wie Keon White oder ob du keine 240 wiegst wie Nolan Smith. Das sind natürlich vollkommen andere Spielertypen. Im Grunde auch unterschiedliche Positionen, die wir jetzt einfach unter Edge zusammenfassen.
Korrekt. Next?
Next one. Next one ist Miles Murphy. Miles Murphy von Clemson, ein Junior. Miles Murphy war ein Five-Star-Recruit aus Powder Springs, Georgia, der sich für Clemson entschied, die D-Line-Schmiede und eben auch die das Team des damaliger sehr gehypten, zu Recht gehypten DCs Brent Venables. Miles Murphy, studiert Construction Science, nicht Law, was ich viel lustiger gefunden hätte, wenn Murphy wirklich Law studiert hätte, aber den Witz verkneife ich mir jetzt. Miles Murphy brauchte nicht sehr lange, um auf sich aufmerksam zu machen, wie man das bei einem Five-Star erwartet, weil es ist ja nicht immer so. Wir haben es gerade bei Nolan Smith anders erlebt. Als Freshman 2020 gleich Part-Time-Starter gegen ja herausragende Konkurrenz im eigenen Team oder in der eigenen Position. 12 Tackles for Loss, 4 Sacks. Und das war so ein Spieler, du hast den gesehen, fand ich, und du wusstest einfach, dass der groß wird, dass der einfach ein Riesentalent ist. Freshman All-American geworden. 2021, 14 Tackles for Loss, 7 Sacks, Second Team All-ACC. 2022, nochmalige Bestätigung, hat im Grunde um 3 Jahre auf extrem hohem Niveau performt. 11 Tackles for Loss, 6,5 Sacks, auch hier wieder. Dann kam er ins First Team All-ACC, obwohl die Zahlen etwas runtergegangen sind. Ich habe das Phänomen gerade schon benannt. Dreiere Produktion auf hohem Niveau. Miles Murphy 6'5", 268, also auch eher auf der schweren, großen, schweren Seite. 33 3/4 Arm ist vollkommen okay. 8,5 Hände ist relativ klein, aber sollte jetzt zumindest nicht zu sehr negativ ins Gewicht fallen. Hat nur einen 25er Bench Press gehabt bei der Combine. Ist dann angeblich, darum benutze ich ja den Rust Score nicht. Ich hatte das letzte Mal schon erwähnt, weil ich die Combine-Zahlen, die Pro-Day-Zahlen ungern miteinander in einen Topf werfe oder vergleiche. Angeblich ist er eine 4,53 gelaufen beim Pro Day. Sagen wir mal so, es würde mich nicht super schockieren, wenn es in der Region wäre. Ich hätte es gern bei der Combine gesehen halt. Aber was man sagen kann zu Miles Murphy, ist ein krasser Athlet. Ja, ich erzähle diesmal ein bisschen zuerst. Murphy meist Defensive End in der Viererline, gelegentlich Outside in der Dreier, aber ist jetzt nicht unbedingt nach innen gerückt. Das Erste, was auffällt, er hat ein Monster Get-Off. Wirklich wie ein Sprinter aus dem Block, explosive erste Schritte, ballert raus. Teilweise mit einem krassen Forward Lean, daher meist gute Leverage im Erstkontakt, kann aber dadurch, dass er manchmal ein bisschen frantic ist, ein bisschen out of control ist, kann das Balanceprobleme verursachen. Ist nicht häufig der Fall gewesen, aber kam mal vor. Herausragendes Slanting in die Gaps rein, kann sich schmal in der Lücke machen, aber hat vor allem einfach diese extreme Force beim Gap-Shooting, beim Slanting. Kann auch, wenn er zwischen zwei O-Liner durchkommen will, beide nach hinten bewegen. Schiebt in die Lane, das ist schon ziemlich krass. Was aber leider negativ auffällt, da komme ich sonst später zu, aber kann man jetzt schon mal erwähnen, er hat die Augen nicht mehr beim Play. Er kann aus seinen Vorteilen, gerade am Anfang des Plays, nicht so viel machen, wie möglich wäre. Initial Contact ist nicht immer konstant, aber hat eben dieses Potenzial, unglaublich disruptive zu sein. Seine, wie es mal so schön heißt, violent hand. Seine Hände sind wirklich gewaltvoll, kräftig, der erste Punch sitzt. Er hat einen unglaublich guten Push-Pull-Move, also diesen, wo du einfach erst den O-Liner wegschiebst und dann ziehst, wieder zu dir ranziehst. Damit kriegst du halt einen Spieler aus der Balance, das ist beinahe gewalttätig. Manchmal auch mit einem Rip dazu, also er hat wirklich da auch Kombinationen schon, sonst aber eher die Power-Moves, der Long-Arm, der Bull-Rush, der Speed-to-Power, mit Anlauf ist kaum zu stoppen. Und es ist einfach insgesamt so, auch wenn die Technik nicht immer stimmt, wie oft er Tackles einfach über den Haufen rennt, dass die halt nach hinten umkippen. Im Outside-Pass-Rush, finde ich, fehlt so ein bisschen dieser Dip, dieser Band, also die wirkliche Beweglichkeit. Potenzial ist aber vorhanden. Es gibt immer wieder Plays, in denen das andeutet. Wird manchmal zu weit rausgetragen. In anderen Plays attackiert er die Arme gut mit dem Rip oder mit dem Chop, also mit dem Schlag drauf oder eben mit diesem Hebel von unten. Nur das muss besser kommen, besser getimed werden und auch einfach konstanter kommen. Ist halt meiner Meinung nach noch kein Technician. Also der Handansatz bei den Pass Rush Moves ist da oder kann da sein. Da gibt's richtig gute Plays, also so ein bisschen Hit and Miss. Zu viel Handfighting, zu wenig koordinierte Moves, aber das Potenzial ist halt richtig, richtig krass. Also braucht, wenn man liest es ja öfter, braucht einen besseren Rush-Plan oder Plan. Als Run-Defender gefällt er mir richtig stark, ist von einzelnen Blockern kaum zu bewegen, kann Edge setten, kann sich mit einem Arm, gab es so ein paar Plays, da hat er sich mit einem Arm den O-Liner vom Leib gehalten, der irgendwie bei einem Zone-Play und konnte mit dem Play flowen, hat den einen Arm halt gehabt, hier, du bleibst fern, und ist dann lateral sozusagen, hat er sich zur Line in das richtige Gap bewegt und den Running Back umgeschädelt. Arm-Extension gegen den Lauf passt, sehr guter Edge-Setter, habe ich schon genannt, verlängert den Weg von Runs über seine Seite regelmäßig, muss halt ein bisschen aufpassen, dass er die Tür nicht zu sehr aufmacht, dass es den Cutback nach innen gibt, aber das ist schon stark. Insgesamt der Effort, der Backside Pursuit, der Closing Speed, die Tackles, super harte Tackler, ständig Forced Fumble Gefahr, die Range zu den Sidelines, einfach die Athletik zeigt sich bei jedem Play, der gibt halt immer Gas. Manchmal finde ich ein bisschen zu viel Gas, manchmal wäre es sinnvoll, ein bisschen kontrollierter zu spielen, ein bisschen planvoller zu spielen, aber das ist einfach ein Spieler, der hat mir super viel Spaß gemacht, auch wenn, und das ist sonst ein Spielertyp, wenn ich merke, der braucht vielleicht, ne, der schießt so oft am Play vorbei, der hat seine Augen nicht mehr beim Play, das nervt mich oft, hat mich bei ihm auch genervt, wohlgemerkt, aber dieser 100 Miles an Hour Ansatz, wie er jedes Play nimmt und auch jedes Play mit was für einem Vollgas und Energie er spielt, Miles Murphy ist ein riesengroßes Talent, für mich vielleicht sogar der krasseste Upside-Pick überhaupt in der ganzen Draft. Ich finde, der hat Potenzial, richtig groß zu werden. Der ist noch nicht ganz da. Der ist noch nicht so weit wie Terry Wilson. Der ist technisch noch nicht so weit wie Nolan Smith. Wir haben nachher noch natürlich einen der absoluten Top-Prospects, über den wir noch reden. Aber so viel dahinter ist er dadurch, dass er eben dieses außerirdische Potenzial meiner Meinung nach hat, nicht. Also ich habe ihn in einer ähnlichen Range, auch als Top-15-Spieler, der womöglich in die Top-10 rutschen wird. Ganz kurz noch, wo ich es gerade noch sehe. Der hat ja sogar mit seinen 270 Pounds ist der in Space gedroppt und das sah flüssig aus. Das sah flüssiger aus als bei BJ Ojulari. Also das wirklich das Ceiling von Miles Murphy ist meiner Meinung nach das höchste dieser ganzen Edge-Klasse. Aber das können andere anders sehen und ich weiß, dass es andere anders sehen. Und jetzt will ich auch mit dem ganzen Lob aufhören, weil wie gesagt, er hat wesentlich mehr negative Punkte als die anderen, die ich da oben habe. Aber hier muss ich das Potenzial mit berücksichtigen.
Es gibt wenige Dinge, die mir so Freude machen, wie wenn du über einen Spieler schwärmst, vor allem jemand, den ich in der dritten Runde habe.
Wirklich?
Nein.
Hätte mich
jetzt überrascht. Miles Murphy ist der CJ Stroud für mich dieser Draftklasse.
Okay, das ich hätte ich anders gedacht.
Naja, ich habe immer wieder unglaublich viel Kritik an ihm gehört und ich habe sie nicht verstanden.
Ah, so in der Hinsicht, okay.
Ja.
Weil Stroud ist ja eher der Steady Eddie. Ich finde das, also so ein bisschen von den Quarterbacks, das passt, finde ich ganz, aber ich bin gespannt.
Nee, das passt überhaupt nicht. Nee. Ich habe ihn mit einer 1-4 Wertungsgleich mit Harry Wilson.
Ja, same.
So, weil, wie gesagt, ich will jetzt nur mal einige Sachen betonen, weil wir sehen den einfach super ähnlich, gerade mit der Upside, die er halt hat. Und wie gesagt, du bist jemand, der halt pro Zahlen und Combine-Zahlen. Ich verstehe auch, aus welchen Gründen man das nicht macht. Ich bin einfach, ja, faul ist der falsche Begriff. Also für mich ist das okay. Kommt halt immer, also, ne, alle Zahlen brauchen Kontext. Schön, dass ich auch diesen Satz mal wieder gesagt habe. Also diese Fumble-Gefahr, die sehe ich halt auch, weil der immer auf den Football attackiert. Immer. Das fand ich bemerkenswert. Das ist auch ein Spieler, der versteht, wenn ich nicht zum Quarterback komme, nehme ich die Hände halt hoch. Er hat einen Bullrush, was ich irgendwie überraschend finde für jemand, der für mich mehr ein Speedrusher und über seine Schnelligkeit, Beweglichkeit kommt. Ich glaube, das, was die halt bei dir halt auch den Kick gegeben hat, steht bei mir halt auch. Ich habe so formuliert, super aktiver Spieler, immer engagiert, egal ob gegen den Pass oder den Lauf, Effort-Spieler. Das ist herausragend. Period. Du hast die Hände angesprochen, du hast die Power angesprochen, der kann Gaps attackieren. Pad Level, Speed Rush, Quickness, Get Off. Könnte hin und wieder, und jetzt bin ich beim wenigen kritischen, manchmal spielt er mir zu hoch, könnte noch ein bisschen mehr Masse zulegen. Oberkörperbeweglichkeit ist für mich nicht auf dem absolut Elite Level, aber das, glaube ich, kann man auch noch coachen. Das ist nicht nur Anlage. Ich wünschte mir, dass er noch ein bisschen kräftiger wäre. Und insgesamt rennt er mir, und du hast ja auch von seiner Upside gesprochen, dass er noch kein fertiger Spieler ist. Und das sieht man manchmal im Pass Rush halt auch. Ich habe mir noch dazu notiert, weil, ne, die Vergleiche kommen nicht, aber die sag ich mal, vermeintlichen Top 3 oder wenn wir Nolan Smith mit reinnehmen, Top 4. Auch wenn Nolan Smith vermutlich nicht der klassische Edge-Rusher-Vergleich mit den anderen drei ist. Das ist bezogen auf Tyree Wilson. Ich finde, Tyree Wilson ist kompletter. Aber ich finde, Murphy ist der bessere Pass-Rusher und auch mit Sicherheit der Spieler mit der besseren, größeren Upside als pure Pass-Rush. Das hat dann unterm Strich ein bisschen mehr Value. Deswegen habe ich sie unterm Strich, also anders, ich richte meine Grades nicht, also meine Grade von Wilson richtet sich nicht an der Grade von Murphy aus. Weil sonst könnte ich mir das auch versparen, wenn ich eine Vergleichbarkeit über mehrere Jahre haben will. Sondern das ist dann halt die Bewertung, die ich halt im Kopf habe. Aber in dem Fall fand ich es tatsächlich passend, dass ich bei ihm halt eben auch auf die 1-4 gekommen bin. Weil, wie gesagt, Wilson für mich in anderen Bereichen besser und stärker ist. Aber die Upside und das Pure Pass Rushing gefällt mir einfach bei Miles Murphy besser. Und ja, ich würde den verdammt hochziehen. Also ich müsste jetzt gerade mal gucken. Ich habe noch nicht alle Spieler gesehen. Auf meinem Big Board müsste er, ja, der ist safe in den Top 10 bis jetzt. Also ja, da wird auch nicht mehr viel kommen. Also ich habe jetzt zu weit kommt Defensive Backs. Da kann auch sein, dass der eine oder andere eine hohe Grade bekommt, nach dem, was ich bis jetzt gehört und gelesen habe. So ganz frei kann man sich davon ja nicht machen. Aber sonst wird da nicht mehr viel passieren. Und ich finde, der gehört da auch hin in die Diskussion. Hundertprozentig.
Wie gesagt, den einen Punkt, den ich ein bisschen kritischer bei ihm sehe, ist halt, dass er echt oft seine Duelle gewinnt, aber das Play nicht beeinflusst, weil er irgendwie, ne, er kommt an seinem Spieler vorbei, aber hat nicht geguckt, wo ist der Runner, welches Gap, was passiert, was macht der Quarterback, macht er einen Step-Up oder so. Das fand ich bei anderen Spielern beeindruckender, aber diese Force einfach. Also ich fand den auch mit Power, also das ist ein Punkt, den ich etwas besser einschätze als du, seine Power, ist eine Power im Kontakt. Das ist ein, also weiß ich nicht, der ist einfach ultra energetisch. Das ist Nolan Smith auf andere Weise auch, ganz anderer Spielertyp, wurde ganz anders eingesetzt, aber Miles Murphy, wow. Ich würde übrigens sagen, ich hätte gesagt, aktuell ist Tyree Wilson der etwas bessere Pass-Rusher. Von den Moves her, aber Murphy macht im Lauf so viel richtig und macht auch insgesamt einfach dadurch, wie er spielt, beeinflusst er so viele Plays. Ich würde mich nicht entscheiden wollen, ganz ehrlich. Ich würde mich nicht entscheiden wollen. Ich finde, ich habe die alle in einem Tier und dann geht es ein bisschen darum, was, also ne, ich wüsste jetzt, für welches Team ich welchen Spieler vorziehe. Nicht unbedingt wie soll ich sagen, luftleeren Raum. Da finde ich das ein bisschen schwieriger. Aber das ist halt einfach ein krasser Spieler. Ja. Ein absolut krasser Spieler. Da war ich mir sicher, dass ich den hoch habe. Ich hätte nicht gedacht, dass er mich, obwohl er so ein paar Punkte hat, die ich eben sonst sehr kritisch bewerte, was Spielintelligenz, Antizipation angeht, an Plays vorbeirauschen. Aber das macht er sowas von wett durch andere Qualitäten. Für mich, wie gesagt, der krasseste Upset-Pick der Draft. Wollen wir weitermachen? Immer oder gerne. Willst du noch etwas zu Miles Murphy? 100 miles an hour, das ist Murphy's Law. Oh Gott, jetzt tat's weh. Kommen wir zu einem Menschen, der keine Farm besitzt, aber in einem Farm-Team oder in einem Team eines Farm-States gespielt hat, nämlich Will McDonald von Iowa State, ein Redshirt Senior. Will McDonald, ein 3-Star Defensive End aus, oh, jetzt kriege ich ein Alter von Nicola. Das Alter von Will McDonald ist etwas höher als bei den anderen Spielern. Miles Murphy übrigens ist Anfang 21. Das sollte man vielleicht nochmal erwähnen. Auch was,
sei froh, dass du nicht mit Nikola kommentierst, weil das Stimmbein wäre jetzt schon blau. Ich weiß, wovon ich rede.
Okay. Na, Will McDonald ist jedenfalls schon fast 24 am Draft Day. Das ist also, er ist etwas älter. Ein Three-Star Defensive End aus Waukesha, Wisconsin, der sich für Iowa State und Matt Campbell entschieden hat. 2018 Redshirt, 2019 und 20 war er ein Designated Pass Rusher für die Cyclones und sozusagen ein Third Down Specialist mit recht hohen Sackzahlen für eine relativ geringe Snap-Zahl. Erst 6 Sacks 2019, 2020 sogar 10,5. Dafür wurde er ins First Team All Big 12 gewählt und es gab ja auch nebenbei den ersten New York Six Bowl-Sieg von Iowa State. Eine legendäre Saison für das chronisch unerfolgreiche Programm. 2021 dann auch offizieller Starter geworden und man kann durchaus sagen, und wie, mit 14 Tackles for Loss, 11,5 Sacks, 5 Forced Fumbles, First Team All-American, First Team All-Big 12, jeder hat mit einem Sprung in die NFL gerechnet, einer hat es nicht getan, nämlich McDonald, der blieb noch ein weiteres Jahr, 2022 aus Teamsicht sehr unerfolgreich und auch seine Zahlen gingen wieder runter, 7,5 Tackles for Loss, 5 Sacks, dennoch erneut First Team All-Big 12. Will McDonald, ich habe noch einen Rant vorbereitet, aber ich hätte vielleicht Will McDonald doch mir zuerst geben sollen. Aber die Reihenfolge sagt, Christian, du erzählst zuerst etwas über Will McDonald. Bitte sehr, deine Bühne.
Ich habe die Befürchtung, dass dein Rant in die Richtung geht, was bei mir als zweiter steht. Vielleicht lasse ich das weg und kontrolliere es dann später.
Wir könnten noch vielleicht die Zahlen kurz erwähnen. Das habe ich vergessen. Will McDonald 6'4", 239, 6'4", also relativ groß für einen relativ schmal, muss man einfach sagen. Dafür 34, 7 Achtel, also elendlange Arme. Und ich finde, das sieht man auch auf dem Platz. Der sieht dann aus wie, also Entschuldigung, so Tentakelarme, die da an ihm dranhängen, 9,5 Hände. Vertical von 36, also sehr explosiv. Broad von 132. Auch hier sehr explosiv. Ist eine 4,69 gelaufen am Pro Day und hat hervorragende Quicknesswerte da gehabt. Unter anderem mit einem 6,85er Cone. Wie gesagt, deine Bühne, mein Rant kommt später.
Die langen Arme ist tatsächlich auch das Erste, was da steht. Das sieht man auf, das ist auf Tape. Sehr leicht zu sehen tatsächlich. Auch ein Spieler, bei dem ich ein bisschen gebraucht habe, um eine gute Idee zu finden, wo ich ihn einschätze. Es gibt ja Spieler, mit denen tut man sich leichter. Bei McDonald habe ich mich persönlich ein bisschen schwerer getan. Ich finde ihn explosiv. Ich finde ihn teilweise unterentwickelt als Passrusher. Gegen den Lauf zu gebrauchen, kann sich bewegen. Gute Hände, kann Gaps shooten. Und du hast es angesprochen, super, super lean für 6'4". Also, ja. Normalerweise führt das bei mir eigentlich direkt zu einer Viertrunden-Grade, wenn jemand so krass lean spielt, aber.
Bist du jetzt Lorenz?
Nee, das nicht, aber es stört mich schon. Ich habe ihn mit einer 1,9 auf dem Board, Ende der ersten Runde. Ich mag die Beweglichkeit. Ich mag, dass er shed und tackeln kann, also quasi Blocker engagen, davon wegkommen und das Tackle machen. Kann Gaps attackieren und shooten. Ich mag seine Power. Ich finde, er hat mehr Burst und Explosivität mit dem dritten und dem vierten Schritt als mit dem Get-Off. Aktive, gute Hände. Sehr, sehr gute Hände. Also immer wenn ich mir Sachen doppelt aufschreibe und unterstreiche, ist das irgendwie, fällt das besonders auf. Er hat Kraft, sein Punch macht mir Spaß. Also, wie gesagt, ich liebe Will McDonalds Hände. Er hat einen Spin-Move. Er hat generell gut getestet, aber vor allem die Explosionswerte sind halt das, was es bei mir auch durchaus, also nochmal mich bestärkt hat, ihn dann late first zu sehen, den guten Will McDonald von der Iowa State. Ich mag sein Get-Off nicht so krass. Lean wie eine Scheibe Toastbrot steht bei mir tatsächlich drauf. Das ist der Satz. Und er rennt sich zu oft fest. Ich bin jetzt nicht der allergrößte Fan von ihm als Edge Rusher. Ist längst noch nicht da, wo er sein könnte. Noch in zu vielen Snaps nicht effektiv genug. Jetzt mache ich mir halt nur Sorgen. Ich glaube, ich teaser jetzt einfach mal an, weil ich mir relativ sicher bin, welcher Rant jetzt von dir kommt.
Ich glaube, du irrst dich, aber ich bin sehr gespannt.
Der zweite Satz, der bei mir steht, was bitte ist seine Rolle bei Iowa State? Weil
Ich wusste, dass du es falsch siehst. Okay, hau rein.
Weil er hat gefühlt von Inside Linebacker über Nose Tackle, Free Tack, Five Tack, Neck und Edge eigentlich alles gespielt. Nur Linksverteidiger nicht. Da wir brauchen wir alle Außenverteidiger, das wissen wir doch. Das hat er nicht gemacht. Er hätte mit der Schnelligkeit spielen können. So sad. Okay, dann kommt dein Rant zu einem anderen Thema. Aber das fand ich bizarr. Das hatte fast UCLA-ische Ausmaße, dass du, also nicht, dass der da überall schlecht gewesen ist. Ich habe es einfach nicht verstanden, weil das seinem Skillset nicht alles so zu 100% entspricht. Für mich zusammengefasst, McDonald für mich ein Spieler mit erheblicher Upside, den ich noch etwas unterentwickelt als Pass-Rusher finde, der aber vieles andere gut macht. Und gerade auch im Run verglichen auch mit anderen Spielern, die ich in der Range habe, ziemlich gut zu gebrauchen ist. Von daher auf meinem Board mit einer Late First Round, 1,9.
Mein Rant erfolgt nicht zu einem anderen Thema, sondern genau zu dem Thema, aber ich habe einfach eine komplett konträre Meinung dazu. Vielleicht das mal vorweg, geht gar nicht gegen dich und also 0,0, aber gegen, Entschuldigung, aber Bullshit, den ich auf Twitter gelesen habe. Iowa State spielt eine sogenannte 3-3-5 Stack Defense mit drei Linern, drei Linebackern und oft drei tiefen Safeties. Einer bewegt sich ab und zu nach vorne, aber es ist nicht sozusagen Nickel Safety, wenn man oft ein Big Nickel spielt, sondern so eine 3-3-5 Stack. Und McDonald hat da oft einen der andererseits Ends gespielt. Also End, aber End heißt halt dann halt oft innerhalb der Line aufgestellt als Five Tech, als Four Eye, also noch mal ein bisschen weiter rein. Und John Haycock ist einfach, hat eine der innovativsten Defenses im College Football kreiert. Insbesondere gegen diese Spread Offenses, die in der Big 12 ja grassieren und immer erfolgreicher wurden. Und Haycock ist einfach ein absoluter krasser Schemer. In den letzten Jahren kamen NFL-Teams da vorbei und haben sich das genauer angeschaut, von College-Coaches ganz zu schweigen, weil der einfach mit einem unerfolgreichen Programm und nicht den größten Talenten da eine relativ schlagkräftige Defense aufgebaut hat. Und nun kommt der Ingo von Twitter, hat sich kein einziges Spiel von Iowa State angeschaut, keine Ahnung von dem Scheme, schaut sich zwei, drei Cut-Ups von McDonald an und meint, was ist das für ein idiotischer DC? Warum setzt ihr McDonald's nicht vernünftig ein? Und da frage ich mich immer, Leute, ernsthaft, was glaubt ihr, wer ihr seid? Warum sollte der DC ein unglaublich effektives Scheme, ein innovatives Scheme, ein kreatives Scheme, ein Scheme, was wahnsinnig gut funktioniert bei einem vorher kleinen und unerfolgreichen Programm wie Iowa State, mit nicht den großen Five-Star-Prospects, warum sollte er das wegen einem Spieler ändern? Der hat einen quasi nie bekannten Erfolg für die Cyclones da eingebracht. Warum sollte er das ändern? Weil der Will McDonald's Draft-Prospect geeigneter für ein anderes Scheme ist? Wohlgemerkt, ein Spieler, der in diesem Scheme dreimal First-Team All-Conference war, einmal First-Team All-American. Nochmal, wer glaubt ihr, wer ihr seid? Also, ich check das echt nicht. Was ist das für eine Herangehensweise? Mein Gott, der hat da ein Scheme kreiert, wo ihn jeder Arsch, der irgendwie 3 Cent Ahnung von Football hat, drum beneidet. Und dann kommen Leute und sagen, der Will McDonald, Draft Prospect, wäre ja aber als Outside Speed Rusher besser eingesetzt. Ja, geschenkt, Leute, geschenkt. Echt. So, Rant vorbei. Will McDonald, sehe ich ähnlich wie du. Starker Get-Off, fand ich besser als du. Ich versuche das ja immer damit mit Pause zu nehmen. Ich fand, dass er konstant einer der ersten aus dem Stance ist. Aber du hast recht, seine raumgreifenden Schritte danach, die finde ich fast noch stärker. Diese D-Line hat viel mit Slanting gearbeitet. McDonald ist schnell in der Gap, hat gute Balance, meist ziemlich gute Leverage und Arm-Extension. Was mir genauso wie dir richtig gut gefallen hat, ist dieser Handeinsatz. Super quick, verschiedene Techniken, kein so schlechter Initial Contact dafür, dass er so lean ist. Und da zeigt sich natürlich einfach auch die Erfahrung, die er auf einer Position, die jetzt vielleicht ihm persönlich nicht so liegt wie einige NFL-Positionen, dass er da doch relativ gut ausgesehen hat und natürlich auch dazugelernt hat. Und das wird ihm in der NFL was nützen, denn in der NFL wird er natürlich auch in Situationen mal eingesetzt, wo er Edge-Setter spielen muss oder so. Seine Moves fand ich stark. Push-Pull, Swim, schneller Arm-Over, teilweise so ein bisschen wie so ein Chop, also weniger auf den Körper des D-Liners als auf seine Arme. Ein echter, wenn er den echten Outside-Speed-Rush hat, da war ich genau wie bei, also fand ich gut, aber war nicht das Einzige, was ich jetzt, oder der eine Punkt, der ihn ausgezeichnet hat. Ich finde ihn variabler, als man denkt. Hat einen guten Band, kriegt einen engen Arc hin, ist aber schon jemand, der sich davon leicht abbringen lassen kann, wenn der O-Liner ihn pusht. Also seine Core-Strength, da muss er noch ein bisschen dran arbeiten. Ich fand gut, wie er auch mit seinen Schritten arbeitet, dass er dass er den Arc halt kurz kriegt, dadurch, dass er so einen kleinen Inside Hesitation Step oder einen Euro Step macht. Und vor allem, ich weiß jetzt gar nicht, ob du es erwähnt hattest, auch bei ihm ja diese krasse Forced Fumbles Gefahr durch diese unglaubliche Wingspan, weil der ja seinen Arm immer noch, selbst wenn er ein bisschen rausgetragen wird, das passiert ab und zu, dass er um die Pocket rumgeführt wird, aber mit diesen elendlangen Armen kriegt er halt gerne mal irgendwie, den kriegt er noch gerne auf den Ball. Der Spinback als Counter hat mir gefallen. Ein Bend wirklich auch aus Positionen, aus denen man nicht unbedingt einen guten Bend entfalten kann, nämlich aus diesen sozusagen Five-Tech oder ähnlichen Positionen, wo du eben dem Tackle entweder fast gegenüberstehst oder nur ein bisschen outside von ihm bist. Wenn der aus einer Wide Nine rusht, also von weiter außen, hat er nicht oft getan, hat man gesehen natürlich, was da noch möglich ist. Ich mag seine Inside-Moves. Wie gesagt, ich mag insgesamt, finde ich, den technisch weiter, als er oft beschrieben wird. Wenn er Inside nicht sofort gewinnt, ist er ineffektiv. Gut, dann gibt es manchmal auch ein bisschen zu hohes Pad-Level, dann versucht er einen Counter, aber das funktioniert nicht richtig. Gegen den Lauf macht sich seine geringere Power schon bemerkbar, aber eben Get-Off-Leverage und Arm-Extension können davon was wettmachen. Kriegt oft genug einen Arm frei. Wird nicht der krasseste Edge-Setter sein, in der NFL erst recht nicht. Aber wie gesagt, auch hier, er ist durch seine Armlänge leidlich effektiv. Er setzt die wirklich gut ein. Ich mochte seinen Effort gegen den Lauf mehr als bei Ojulari. Es gibt so ein paar Tendenzen, wenn er im Block festhängt, dass er sich so rausdrehen will und damit sich aus dem Spiel nimmt. Das passiert ab und zu. Das ist jetzt aber, also ist ein negativer Faktor, aber kein schlimmer, finde ich. Ich mag, dass er diszipliniert ist. Er ist kein Overpursuer. Er behält die Playentwicklung meist im Auge. Er kann so von Gap zu Gap flowen bei Outside Zone oder ähnlichem. Ich mag seinen Closing Speed, der ist richtig stark zur Sideline. Also da ist er wirklich auch, finde ich, das ist ein Punkt, der ihn, wie gesagt, von Ojulari abhebt, der ein paar andere Punkte, den ich da ein paar anderen Punkten besser kann. Kein besonders harter Tackler, aber vergleichsweise große Range, dank seiner Tentakelarme. Bisschen Slingshot-Tendenzen hat er. Ich habe mich gefragt, warum er so viel weniger Production 2022 hatte, weil letztlich das Scheme blieb gleich, seine Einsatzgebiete waren relativ ähnlich. Da war vielleicht auch einfach insgesamt im Team, hat irgendwas nicht gestimmt, weil Iowa State, obwohl die Defense ja immer noch sehr gut war, auch statistisch sehr gut, da hat es irgendwie, das ist ein bisschen schade, aber das glaube ich, würde ich jetzt auch nicht zu krass gewichten. Für mich Speedrusher mit Top-Band und Quickness, aber kein reiner Finesse-Guy, weiß seine Arme und Hände gewinnbringend einzusetzen, hat ein paar Power-Elemente in seinem Spiel, Mann gegen Mann an der Line of Scrimmage unterlegen, also das heißt, er wird schon kein besonderer Faktor gegen den Lauf werden. Aber wenn er eben mal auf Positionen gespielt hat, die er in der NFL eher spielen wird, dann hat man auch gesehen, was da noch möglich ist. Für mich im Bereich Late First, Early Second, also ich habe ihn fast so wie du eingeordnet, wenn man so will, minimal niedriger. Aber wir kriegen es irgendwie auch nicht hin, hier besonders viel Kontroverses in unsere Grades zu bringen, lieber Christian. Ich glaube, wir sind immer noch bei einer halben Runde als Maximum. Ändert sich das noch oder nicht? Das ist so ein bisschen die Frage.
Ja, ich merke, dass da einfach deine Stärke ist, weil du einfach mehr Kontext noch hast. Ich beziehe mich jetzt auf deinen Rant.
Ach so, ja. Okay.
Als viele andere, inklusive mir. So ehrlich, also das ist tatsächlich einfach so. Wie gesagt, ich habe nicht verstanden, dass er als, wie gesagt, nochmal.
Den Nose-Tagger habe ich nicht gesehen. Ich habe nicht
verstanden, dass er als Nose gespielt hat.
Den habe ich nicht gesehen. Da würde ich dir recht geben. Nur du kannst nicht ein Scheme ändern, weil du einen Spielertypen hast, der in dem Scheme ja funktioniert hat. Das muss man ja sagen. Eben. Der hat ja funktioniert.
Er Obwohl hat funktioniert das und die Defense hat funktioniert.
Die Defense war halt einfach mördergut die letzten Jahre. Ne?
Ja. Zumal, wenn man gerade auch im letzten Jahr gesehen hat, es war ja, vor 15 Jahren hätte man gesagt, es war ein normales Jahr für Iowa State.
Ja, genau.
Man hätte gesagt, es war ein Down-Year.
Und schau dir in diesem Down hier mal die Statistiken vor allem der Offense an, weil die hatte fast Iowa-Qualitäten. Also man könnte sagen, dass das ein Problem des Staates war, dass die Offenses einfach brutal schlecht waren.
Ja, klar. Ich meine, man hatte auf Quarterback nur noch Pass und keine Purdies mehr. Von daher, ja. Ja, sehen wir ähnlich. Und wie gesagt, da ist noch einiges an Upside. Ich bin gespannt, wie der in der NFL agiert. Aber wie gesagt, gerade eben aufgrund seiner polyvalenten Rollen, um mal Herrn Guardiola zu zitieren,
Oder natürlich auch damals beliebt, als das Wort noch weniger bekannt war, Lucien Favre hat es am Anfang bei Hertha immer benutzt. Und ich glaube, in Deutschland hat sich jeder gefragt, hey, was will er irgendwie? Aber
ja, Favre bei Hertha war auch eine ganz großartige Besetzung. Die Hertha, die jetzt bei Trainer nie daneben gelegt hat. Besser war nur noch
Hübsch. Da sehe ich gerade ehrlich gesagt schwarz. Aber das tat mir auch weh. Ja. Gut, kommen wir vielleicht vom Fußball zurück zu einem Spieler. Du hast noch etwas zu Will McDonald, den wir beide sehr hoch oder relativ hoch einschätzen. Ja. Und
also das war, wie gesagt, jemand, wo ich überrascht war, weil der hat bei mir quasi, also der ist während dem Tape gewachsen. Also
nicht nur seine Arme, ja?
Nicht nur seine Arme, die gefühlt bei jedem Tape etwas größer wurden, sondern
die hängen ihm echt in den Kniekehlen. Also das muss er ausnutzen. Ja. Und das tut er ja auch. Das ist ja das Geile. Also das tut er auch gegen den Lauf. Und ich glaube, darum wird er, obwohl er zu lean ist, hat ja nochmal lustigerweise beim Pro Day ist er ja mit 6 Pfund mehr aufgetaucht. 245 sieht irgendwie, also sieht dann immer schon ein bisschen besser aus.
Aber bei ihm ist halt das Ding, selbst wenn er Snaps hat, wurde er nicht zum Quarterback durchkommen wird, wenn er sich nicht komplett dumm anstellt, dann wird er halt Passing Lanes beeinflussen und halt eine Tonne Bälle runterschlagen.
Ja.
Allein aus dem Grund. Und das ist dann halt auch neben den reinen Pass-Rushing-Skills ein Kriterium, ein Indiz, ein Wert für so einen Spieler. Ja, aber wir sehen den ähnlich, lass ich weitermachen.
Ich weiß nicht mehr, wer es war, Warren Sapp. Irgendwer hat doch irgendeiner der großen Alten doch gesagt, als J.J. Watt diese krassen J.J. Swatt-Statistiken hatte. Ja. Das ist eigentlich kein Skill, das zählt eigentlich nicht. Dachte ich auch so,
Kappes.
Ja, gut, weil nur Physis zählt.
Aber es hängt ja, also hat ja was mit Timing zu tun, das hat ja was mit Spielintelligenz zu tun. Das hat was, klar, mit 34 ein halber Arm hast du größere Chancen als mit 31er Arm. Das hat was mit Explosivität zu tun. Aber eben auch sowas mit Spielintelligenz. Ich sehe, der Quarterback dreht seinen Kopf, ich komme gerade nicht hin. Jetzt haue ich ihn halt runter. Also
und das ist übrigens auch was, also klar, solche Arme helfen. Das fand ich aber auch das ein oder andere Mal bei Nolan Smith, der ist nicht immer rangekommen, aber durch sein Vertical hat er eben auch die Chance, obwohl er jetzt nicht die längsten Arme hat, da eben für Unruhe zu sorgen. Das gibt so Spieler, die da, glaube ich, vielleicht in der NFL nochmal zulegen können. Kommen wir aber zum nächsten Spieler. Und der nächste Spieler ist Felix Anyodike-Uzomah von K-State. Ein Junior. Anyodike-Uzomah, ein Three-Star-Recruit aus Lee Summit, Missouri, der noch spät ein Angebot von K-State erhalten hat, hat ein Jahr ein sogenanntes Blue-Shirt genommen, also quasi ein Walk-On, weil er war jetzt nicht besonders hoch im Kurs, obwohl er ein Three-Star war, aber eher ein niedriger Three-Star. Musste in diesem ersten Jahr, hat er seinen Körper ein bisschen mehr auf College-Football vorbereitet. Und man kann sagen, dass das ihm durchaus gelungen ist. Man kann auch sagen, dass es ihm durchaus ordentlich gelungen ist für die Saison drauf, denn bereits als Redshirt Freshman 2021 hat er wirklich sensationell gespielt. 14,5 Tackles for Loss, 11 Sacks, First Team All Big 12. In Erinnerung bleibt das Spiel gegen TCU. Da sind ihm eigentlich 6 Sacks gelungen, Einstellung eines NCAA-Rekords. Das Problem war, dass ihm 2 Sacks danach geklaut worden sind, skandalöserweise, weil er hat Forced Fumbles damit produziert und dieser Forced Fumble ist jeweils wieder über die Line of Scrimmage rüber und ist da recovered worden und dann galt das Ganze als Rush Play. Aus meiner Sicht total idiotisch, aber gut. Also er war eigentlich zu gut für 6 Sacks, dadurch, dass er 2-mal den Ball rausgeschlagen hat. Anyway, 2022 hat er das Ganze im Prinzip bestätigt mit 11 Tackles for Loss, 8,5 Sacks, wurde Second Team All-American, Big 12 Defensive Player of the Year, First Team All-Big 12 und natürlich am wichtigsten, er konnte mit K-State die Big 12 Championship gewinnen im Overtime-Thriller gegen TCU. Jetzt fange ich an mit Anyodike-Uzomah. 6'3", 255, 33,5 Arme, das ist noch alles okay, 9,5 Achtel Hände auch, ist ein Vertical von 34, also durchaus explosiv, 124er Broad auch, Shuttle 4,34 ist vollkommen okay, Cone von 6,94 ist ziemlich stark, also durchaus wendig für seine 255 Pounds. Wendig, produktiv, hat halt auch in der 3-3-5 gespielt, meistens als Defensive End aufgestellt, dadurch eben nicht, genauso wie auch Will McDonald, nicht den besten Pass-Rushing-Arc genommen, selten als Stand-Up, also hat schon meistens eben einfach klassischen Line-Spieler gespielt. Wenn er mal außen als Wide Nine aufgestellt, und jetzt hat man gesehen, dass er im Pass-Rush natürlich auch einiges zu bieten hat, das konnte er auch so zeigen, aber da nochmal ein bisschen mehr. Wie gesagt, wir reden jetzt wieder über Defenses, die versuchen, diese extremen Spread-Offenses da einzudämmen. Get-off fand ich nur okay, von ihm. Die ersten Schritte danach haben mir besser gefallen. Leverage auch okay, nicht ideal, aber auch nicht super hohe Pads. Hat nicht den krassesten Initial Punch, aber sehr viel Force, sehr viel, kommt mit Schwung in den Kontakt, hat Heavy Hands, kann sich regelmäßig im Second Effort vom Blocker lösen oder zwischen zwei Blockern so durchsqueezen. Gerne mit der Schulter voran. Das sieht manchmal ein bisschen ungewöhnlich aus, aber die Balance, dachte ich, wäre da okay, aber da kommen wir gleich nochmal drauf. Die Balance ist ein bisschen ein Punkt, der mich an anderen Plays gestört hat. Manchmal ist es zu viel mit Schulter, da lässt er sich dann leichter kontrollieren, also müsste ein bisschen mehr, finde ich, mit seinen Händen arbeiten. Hat einen starken Rip-Move, bekommt insgesamt relativ enge Arcs in die Pocket, also der Weg zum Quarterback um den Tackle rum, das finde ich bei ihm grundsätzlich ganz gut. Was ich nicht ganz verstanden habe, vielleicht kannst du mich da nachher von überzeugen, überall habe ich gelesen, ein sensationeller Band, wie er quasi wie der Motorradfahrer in der Kurve liegt er da um den und kommt da in ganz, ganz engem Winkel sozusagen um den Offensive Tackle rum. Das fand ich nicht, das fand ich okay, aber das fand ich jetzt nicht überragend, da fand ich McDonald oder Ojulari doch deutlich stärker. Speed to Power gefällt mir, die Moves sind wirklich auch quick, so dass die Tackles kaum eine Chance haben, ist nur noch nicht konstant. Einige nette Inside-Moves, also da finde ich, ist er insgesamt doch ganz gut aufgestellt, da kann natürlich immer noch mehr kommen, aber er ist einfach schon jemand, der, finde ich, sehr viele Plays beeinflusst und auch auf verschiedenen Wegen zum Erfolg kommt. Sehr guter Effort, wenn der erste Rushplan nicht aufgeht, also er fordert wirklich den O-Liner bis zur Whistle, bis das Play beendet ist, total relentless. Gute Tackling Range in der Pocket, nicht der krasseste Closing Burst allerdings. Edge Setting fand ich okay, aber nicht sensationell gut. Also manchmal lässt er sich dazu leicht zurückpushen. Aber hat auch immer wieder einen Moment, dass er danach, also dass er vielleicht die ersten zwei, drei Schritte verliert und danach aber dann doch den Anker wieder bekommt, seinen Ground hält und er findet halt immer wieder Wege, am Block vorbeizukommen. Also schon ein Spieler, der finde ich auf seine Weise Spaß gemacht hat, der für mich jetzt nicht das ganz krasse Upside bietet wie einige andere, aber der eben doch relativ variabel ist. Was mich genervt hat, er ist wirklich oft auf dem Boden. Also da weiß ich nicht, ob es Balanceprobleme sind, ob er ein bisschen sozusagen unkontrolliert spielt. Das kann ja durchaus auch der Fall sein. Augen meist beim Play, das fand ich also sehr diszipliniert gegen den Lauf. Manchmal fast zu wenig mit seinem Block oder seinem Duell beschäftigt, dass er da dann stallt und zu sehr auf das Play achtet. Ziemlich guter, relativ harter Tackler, wenig Misses, einige Forced Humbles und ist erst 21 Jahre alt. Ich fand seine Celebration nach Sacks so ein bisschen, die hat mich ein bisschen ungut an Sandro Wagner erinnert, so ein bisschen Robot-mäßig. Das hat ihn fast runtergegradet, aber nur fast. Für mich insgesamt ein Power-Rusher mit ein paar Moves. Wie gesagt, relentless, müsste seine Hände konsequenter einsetzen. Er hat die Tools, benutzt sie einfach auch. Braucht in verschiedenen Gebieten noch etwas Refinement oder Feintuning, wird wahrscheinlich nie der krasseste Edge-Bender werden. Balance nicht ganz ideal. Ich habe ihn mit einer Mid-Second drauf. Ich finde Felix Anudike-Uzomah spannend und gut. Nicht ganz so gut wie einige andere. Aber das ist ein Spieler, der durchaus lange starten könnte in der NFL. Ich bin gespannt, was du zu ihm sagst.
Wenn ich jetzt davon ausgehe, dass der Weg zwischen 1,8 und 2,1 bei mir jetzt nicht so wahnsinnig weit ist. Also sprich, alles, was so in der Range in der ersten Runde, Anfang zweite Runde ist, dann ist er einer von diesen fünf Spielern.
Du hast ihn etwas höher als ich, also.
Ja. Ich habe ihn mit einer 2,1 tatsächlich. Ich glaube, ich würde nicht sagen, anders. Bei mir steht, was das Bending betrifft, dass er super tief spielen kann. Dass er das mitunter auch macht, aber dass er das nicht konstant macht. Das ist das Ding. Ich mag die Beweglichkeit. Ich mag den Antritt und den Speed. Ich mag die Power. Ich finde, er kann Shed und Tackle. Er müsste das noch viel konstanter machen. Was ich super interessant fand, da war, weiß ich gar nicht, ob du es gesagt hast. Manchmal sind auch meine Ohren irgendwie nicht mehr so gut. Oder ob es dir aufgefallen ist. Er settet manchmal O-Liner außen ab, um dann nach innen zu ziehen. Das fand ich...
Nee, habe ich nicht gesagt.
Okay, das fand ich spannend, weil wir wissen ja durch die Clinics von, ich glaube, Big Duke und diesen O-Line-Clinics und auch diesen Edge-Clinics, dass ich ja, also NFL-Spieler planen immer gegeneinander, speziell auch Edge-Rusher gegen Tackle, vice versa. Ja. Aber im College siehst du das halt finde ich extrem selten, dass ein Spieler bestimmte Bewegungen macht, um halt einen Gegenspieler abzusetten. Und ich, in einem Spiel war es extrem, ich habe nicht mehr aufgeschrieben, welches das war, wo er irgendwie genau wusste, okay, der Tackle over, also der Tackle geht einfach zu weit nach außen, wenn ich leicht außen antäusche, und ist dann dreimal innen vorbeigeschossen, wo ich mir gedacht habe, beim dritten Mal kannst du das als Tackle merken, aber wenn du halt diese Muscle Memory halt hast und du das immer so machst, dann ist es extrem schwer, dann während des Spiels zu adjusten, auch wenn du weißt, wie du vielleicht dann von dem Passrusher geschlagen wirst. Fand ich bei ihm sehr auffällig. Deswegen, weil das so selten vorkommt, habe ich mir das entsprechend gesondert notiert. Ich finde, das ist ein Effort-Spieler, er hat einen Swim-Move und ich mag ihn als Speedrusher. Also ich mag ihn wirklich als Speedrusher. Und ja, du hast gesagt, Stichwort Finishen, da könnte noch mehr passieren. Er ist natürlich eher auf der kleinen mit 6'3 relativ, aber auf der leichten Seite mit 2,55 definitiv. Ich finde, er könnte noch mehr Moves einbauen, der ist dann noch stellenweise unterentwickelt. Kraft ist so ein Thema, wo ich sage, ja, das würde helfen, und man merkt, finde ich, noch an einigen Stellen, also er spielt für mich nicht so groß wie 6'3. Es gibt Spieler, die ich finde, die spielen Größe, das heißt, er kann dann noch mehr aus seiner Größe tatsächlich machen. Wie gesagt, der ist in einigen Bereichen, finde ich, unterentwickelt, ist für mich auch ein bisschen boomerbastig, aber durch die Beweglichkeit, die Geschwindigkeit, die er hat, glaube ich schon, dass du den zu einem sehr guten Speedrusher entwickeln wirst können. Deswegen habe ich ihn einen Zacken höher wie du mit der 2,1 auf dem Board, und du hast Felix DK Uzomah mit Uzomah, sorry, der wird, glaube ich, der hintere Name wird genauso ausgesprochen wie der Bengals und Ex-Auburn Thailand.
Genau.
Von der KSU, ich habe ihn mit einer 2,1, du hast den mit der zweiten Runde. Und gerne jetzt noch ein Ganze.
Genau, ich glaube, ich schätze seinen Floor höher und sein Ceiling geringer ein, glaube ich, als du. Ich finde ihn gar nicht so boomerbastig, ehrlich gesagt. Ich finde ihn relativ safe, also relativ gesprochen. Aber ich sehe nicht ganz das Ceiling von einem Ojulari, von einem Will McDonald. Das ist so ein bisschen das, was mich und eben nicht so ganz diese Outside Speed Demon Qualitäten, und die halte ich wie gesagt, in der heutigen NFL für wichtiger. Ich glaube, vor 10 Jahren hätte ich die alle drei gleich oder vielleicht sogar Anyodiki Uzomah etwas höher eingeordnet, aber sei es drum. Wir finden ihn beide ja nicht so schlecht, und wir sind immer noch, und das war wieder nicht mal eine halbe Runde auseinander. Es ist ein Kreuz, Christian.
Es ist ja ein Kreuz. Man darf ja auch mal Einigkeit. Ich glaube, dass wir bei einem Spieler auch nicht so weit auseinander sind.
Ich glaube auch, der nächste Spieler wird jetzt auch nicht die großen Diskrepanzen erzeugen. In diesem Sinne Einigkeit und Recht auf Freizeit. Wir reden über Will Anderson von Alabama. Ein sehr unbekannter Spieler, gerade entdeckt worden. Nein. Ein 5-Star-Top-Recruit aus Hampton, Georgia, der aus irgendeinem seltsamen Grund von Kirby Smart in den Bulldogs nicht wirklich geoffert wurde und nicht wirklich beworben wurde. Bei sowas sagt Nick Saban natürlich Danke und greift zu. Und siehe da, Anderson war ja das, was man sich versprochen hat von einem 5-Star, nämlich ab dem ersten College-Play wirklich ein Superstar, also eigentlich noch mehr, als man sich versprochen hat. 2020 gleich Starter als True Freshman, 10,5 Tackles for Loss, 7 Sacks, Freshman All-American und National Champion, sollte man nicht vergessen. 2021 dann sein Meisterstück, wenn man so will, 34,5 Tackles for Loss. Ich finde das immer noch vollkommen abstrus. Also das ist eine Zahl, die man einfach nicht erlebt. 17,5 Sacks, dazu 102 Tackles, also wirklich eine der besten Saisons, die ich in bald 30 Jahren College Football gesehen habe. Unanimous All-American, natürlich auch First Team All-SEC, Gewinner der Nagurski Trophy für den besten Defender im College Football. Das Ganze hat er dann 2022 mal ganz elegant wiederholt, auch wenn die Zahlen etwas runtergingen, mit 17 Tackles for Loss, 10 Sacks. Erneut Unanimous All-American, Nagurski Trophy hat er zweimal gewonnen, ist der erste zweimalige Sieger dieser Trophy. Chuck Bednarik Award ist auch quasi für den besten Defender im College Football, einfach nur von einer anderen, von einem anderen Komitee. Lombardi Award, Lott Trophy, also einfach alles, was geht, außer die Heisman. Da war er nicht mal 2021 Finalist, aber das sagt eigentlich nur alles darüber aus, dass die Heisman nun mal eine Quarterback- und Offense-Trophäe geworden ist. Das war das Jahr übrigens, da ist Aiden Hutchinson im Finale gewesen, obwohl Aiden Hutchinson hat eine super Saison gespielt. Nicht falsch verstehen, aber Will Anderson war eindeutig der bessere Edge-Defender oder insgesamt der beste Defender im College Football 2021, Will Anderson, 6'3,5, 253 Pounds, die, glaube ich, von denen er sich ein paar raufgepackt hat nach der Saison. 33,78 Arme ist vollkommen okay oder sogar gut. 9,78 Hände ist eine 40-Time von 4,60 gelaufen, also durchaus schnell und athletisch. Jetzt nicht der absolute Überathlet wie ein Nolan Smith oder so, aber das ist auch etwas, was man, oder auch meinetwegen ein Miles Murphy für seine Mehrfunde. Das ist aber auch nicht unbedingt das, kann man vielleicht auch gleich mal sagen, was Will Anderson auszeichnet, oder nicht unbedingt das, was ihn zwingend als erstes auszeichnet. Ja, du darfst beginnen diesmal. Ein Spieler, bei dem sich die meisten einig sind. Schauen wir mal, wie genau wir uns einig sind.
Ja, was mich betrifft, boring. Ja, ich habe ihn mit einer 1,2. Ich will dazu sagen, er ist für mich nicht in der auf der Freak-Ebene wie Chase Young, den ich fürs Protokoll mit einer 1-0 hatte. Rattern wir einfach mal schnell die positiven Sachen runter. Quickness, Gap Shooting, Get Off, starke Hände, funktionale Kraft ist da, sehr gutes Gespür für Lücken, Spiel Gap Responsible, Geschwindigkeit und Antritt sind absurd, hat einen Bull Rush, sehr effektiv auch als Inside Rusher und auch er hat einen Swim Move. Irgendwie scheint mir das besonders wichtig zu sein, fällt mir gerade auf. Aber gut. Ist natürlich, also.
Nicht, dass du sehr ins Schwimmen gerätst hier, Christian, das wollen wir natürlich.
Wird nicht passieren. Wir sind ja nicht beim Mathematikkongress, von daher alles gut. Er ist eher auf der dünnen Seite, du hast schon gesagt, ich vermute mal, er hat dasselbe Wasser wie sein Quarterback getrunken.
Das ist ein sehr stark angereichertes Wasser gewesen sein, aber gut.
So, irgendwie 20 Kilo Zucker auf 1 Liter Wasser oder so.
Man das würde gute Radfahrergel, ja. Das gute Radfahrergel.
Ja, genau.
Mal einwerfen vor Mont Ventoux oder so.
Ja, oder auf den Kopfsteinpflasterpassagen, die Welt bedeuten oder Welt bedeutet haben, zumindest in den letzten Wochen.
L'Enfer du Nord, ja. Die Hölle des Nordens.
Ja, für mich auch immer wieder beeindruckend, wenn ich ja schon manchmal hier mit dem Rad auf den schön gepflasterten Straßen des Westerwaldes struggle, was die Jungs da machen. Aber gut. Und mit dünneren Reifen und mit mehr Geschwindigkeit und mit mehr Power. Genauso wie übrigens Will Anderson mit mehr Geschwindigkeit, mit mehr Power agiert als ich im Leben. Das ist traurig. Auf der negativen Seite neben das, dessen, dass er ein bisschen dünner ist. Man würde sich manchmal ein paar mehr Pass-Rush-Moves wünschen. Und unterstrichen mehr Plan als Pass-Rusher wünschen. Das ist also ist einfach noch ein bisschen anders gesagt. Er hat diese krasse Athletik und die Instinkte, dass es nicht oft nicht braucht. Aber man merkt, oder ich habe wahrgenommen, oder besser gesagt, ich habe aus dem, was ich wahrgenommen habe, abgeleitet, dass er nicht immer einen Plan hat und so. Pass-Rushen, dann merke, liebe Freundinnen und Freunde der Geisteswissenschaft, wahrnehmen, beobachten, interpretieren, mitunter unterschiedliche Dinge. Er rennt sich mit seiner Athletik unnötig oft fest, insgesamt, ist ein Satz, den ich nie vermutet hätte zu schreiben, aber der könnte halt noch mehr gehen, und er verlässt sich halt zu sehr auf die Athletik, und was noch steht, ist halt, dass er nicht der sicherste am Tackle ist. Also, da gehen ihm hin und wieder mal Spiele ab, aber Will Anderson, 1,2, geiler Edge Rusher, krasse Athletik, Geschwindigkeit, Gap Shooting, krass starke Hände, wie gesagt, für mich nicht, also für mich in einem absoluten Elite-Tier von Edge Rushern, definitiv drin. Ich habe in den letzten Jahren wenige Edge-Rusher höher gegradet. Auch wenn mich diese Leanness ein bisschen nervt, aber mein Gott, den perfekten Spieler gibt's nicht. Der perfekte Spieler vom Bild her war Jadeveon Clowney, vermutlich. Und auch der hat ja sehr gute Momente und weniger gute Momente gehabt. Aber das würde jetzt zu weit führen. Ja, Will Anderson, krasser Footballspieler, was will ich denn sagen? Also, ist jetzt vielleicht langweilig, aber es schadet auch nichts, wenn man Großartigkeit wahrnimmt.
Definitiv nicht. Definitiv nicht. Ja, also es geht mir ganz genauso. Also es ist ein super Spieler, Top-Prospect, überhaupt keine Frage. Er ist nicht Chase Young, bei mir auch nicht. Das ist für mich Goldstandard immer noch. Weil er einfach, für mich ist die Leanness nicht so sehr das Problem, weil ich finde, er er ist so stark einfach. Die Leverage ist gut, die Base ist gut, der Anker ist gut, der Punch ist super gesetzt, super getimed, die Arme setzt er gut ein, also die Länge seiner Arme setzt er gut ein, Arm Extension. Er spielt halt wirklich kräftiger als er ist, auch finde ich kräftiger als 250 Pounds oder was auch immer er sich da an Wasser und Gel reingeballert hat. Wie er einfach den Gegner, also meistens eben den Tackle aufstellt quasi von unten und gleichzeitig Augen für den Runner oder das Play hat, einfach weil er so spielintelligent ist. Das macht's für mich, das ist sozusagen ein bisschen der Kicker. Die Slipperiness, die schnellen Füße, die Lateral Cuts, der hat ja teilweise was Jump Cuts drin, um Block zu entgehen, wenn er eben nicht durch den Block arbeitet. Der kann halt beides, er kann durch den Block arbeiten, er kann dem Block entgehen. Er ist immer im Backfield, er ist ein krasser Disruptor. Was mich halt am meisten stört, ist, dass er einfach wenig Pass-Rush-Moves hat. Er hat einen sehr guten Swim, den hast du gerade genannt, der ist auch total quick, aber der kommt fast nie. Er hat manchmal einen Push-Pull, manchmal einen Chop-Rip, aber er ist, glaube ich, so ein bisschen wie du gerade gesagt hast, er braucht's halt nicht oder er brauchte es halt nicht. Nur das muss er in der NFL, sollte das tun, weil da wird er natürlich auf andere treffen, aber der sozusagen dieser Speed gepaart mit der Power, die Explosivität gepaart mit der Power, wenn er mit dem Momentum ankommt, zum Beispiel eben bei einem Speed to Power, aber auch beim Bull Rush, bei seinen Punches, wie oft er den Tackle aus der Balance bringt, wie oft er einfach durch sein Handfighting gewinnt, ohne dass er jetzt einen krassen Move macht, das ist schon krass. Das zweite ist, finde ich, er hat nicht den absoluten Elite-Band. Er ist nicht dieser super tiefe Outside-Speed-Rusher, sondern, also das kann er, da ist er auch nicht schlecht, aber das ist nicht so, dass ich da irgendwie mit offenem Maul da saß. Es ist kein genialer Speedrusher, obwohl er Speed hat. Er ist halt einfach relativ komplett. Also viel kompletter geht's quasi für das, was er auch als Körper, Bodytype hat, nicht. Ich find's krass zum Beispiel, jetzt kommen wir schon ein bisschen in die Details, aber wenn so Running Backs oder H-Backs oder Tight End, wie die manchmal einfach in die Pocket oder in den Quarterback zurück reingeschoben werden, also so Double Teams, die er hintereinander irgendwie aus dem Weg räumt, das Backfield-Blocker haben einfach keine Chance gehabt. Dazu ist auch zu gedankenschnell. Das muss man eindeutig sagen. Er antizipiert halt so wahnsinnig viel. Es gab ja auch Double-Teams, also zwei O-Liner, die ihn an der Edge quasi kaum bewegen konnten. Einfach weil er diese weite Base hat mit seinen Füßen, diese super Leverage, die Arme gut einsetzt, den Punch setzt. Er kann da auch beide Gaps bewachen. Schiebt einfach O-Liner, also gegen den Lauf ist er ja wirklich einfach null eine Schwäche, sondern ist er fast noch besser als gegen den, also als Pass-Rusher. Das ist schon super beeindruckend. Der Backside Pursuit. Wenn er Read-Player ist, ich verstehe nicht, warum das Teams 2022 immer noch gemacht haben. Warum überlegst du, dass Will Anderson dein Read-Player bei Zone Read ist? Das macht überhaupt keinen Sinn, weil der zu schnell ist, aber auch zu gedankenschnell, weil er beide einfach decken kann, den Quarterback und den Pitch-Spieler. Also diese, wenn er eben der Endman online ist, der ist super diszipliniert, der committet nicht zu früh und dann boom, ist er da. Die Tackles, das ist ein anderer Punkt, der mir, also er ist ja eigentlich ein harter Tackler, aber der ist auch immer im Play oder in der Nähe des Balles, aber er lässt halt zu viele, er prallt dann zu vielen ab und die Technik ist eigentlich vorhanden, da frage ich mich ein bisschen warum. Motor und Effort müssen wir nicht drüber reden, Spielintelligenz absolut ohne Zweifel, elitär, hat ab und zu auch einen Dropback in Zone gemacht, okay, das wird jetzt keine so große Rolle spielen. Also die Art von 3-4 Outside Linebacker wird er nicht, denke ich. Und dazu, was man vielleicht auch nochmal erwähnen muss, wie oft er auf dem Feld steht. Absolute Top-Stamina, der ist immer da, der ist immer auf dem Feld. Wirklich beeindruckend für mich. Pass Rush, Shooting, Slanting, Arbeiten durch den Blocker. Technische Raffinesse braucht er noch ein bisschen was. Er ist super strong, er ist ein überragender Edge-and-Run-Defender. Er ist jemand, den man ein bisschen mehr umherbewegen muss. Nicht nur jemand, also jetzt nicht positionsmäßig, aber sozusagen von den Assignments würde ich jetzt nicht sagen, hier einfach nur Outside Speed Rush, sondern der brilliert, wenn du ihm Möglichkeiten gibst, O-Liner abzusetten, immer wieder mit was anderem zu kommen. Top-10-Player, ohne Zweifel. Wie gesagt, ich habe ihn nicht so hoch wie einige der Top- Talente der letzten Jahre, einfach weil diese Momente, die ein Speedrusher oder ein Passrusher ausmachen, primär, die sind bei ihm gut oder vielleicht sogar sehr gut, aber nicht extra klasse. Aber als Typ insgesamt ist er extra klasse.
Ja.
Ja.
Es ist halt auch okay, bei so einem Spiel nicht kontrovers zu sein, finde ich so. Ich meine, ich brauche jetzt auch morgen keine Schlagzeile in...
Lass mal den Chris Sims Hot Take machen und ihn als Tier 3 Edge 5 benennen, zusammen mit Will McDonald.
Hat er das gemacht?
Ja.
Ach, das hat er echt. Also manchmal bin ich beruhigt, dass ich viel mitbekomme, aber längst noch nicht alles. Also...
Ich kriege auch nicht so viel mit wie, also ich bin da auch beruhigt drüber, das habe ich gesehen und dachte, und ich habe kein Problem mit kontroversen Takes, das muss man dazu sagen. Ich finde diese Einheit, den Einheitsbrei oft schwierig, weil ich weiß, dass sich einfach alle miteinander abschreiben oder man weiß irgendwo vorher, wenn man jemanden einschätzt und tut das dann so plus minus. Aber das ist halt Quatsch. Also, würde mich sehr wundern, wenn das nicht Quatsch ist.
Ja.
Kommen wir zum letzten Spieler.
Nach dieser kurzen Runde.
Nach dieser kurzen Runde, wir sind auch schon eine ganze Zeit dabei, wir sollten jetzt mal zusehen. Der letzte Spieler, Adetomiva Adebore von Northwestern. Wir haben ihn jetzt einfach mal in die Edge-Gruppe genommen. Adebore ist ein Spieler, den man, wie einige andere auch, der Tweener-Trades hat, den viele jetzt auch insbesondere als Three-Tech-Defensive-Tackle sehen. Das kann man durchaus machen. Er hat mehr Edge als Tackle gespielt bei Northwestern, in der Viererline wohlgemerkt. Wir haben ihn jetzt einfach hier reingenommen, weil er auch ein Spieler ist, der vielleicht ein bisschen polarisiert, der vor allem aber auch richtig viel Hype bekommt gerade. Ja, Tommy Adebore, ein Three-Star Defensive End aus Kansas City, Missouri, der sich für die Northwestern Wildcats entschieden hat. Er hatte einige Ivy League Offers, das war so ein bisschen wahrscheinlich das Beste aus beiden Welten. Ich spiele zwar auf dem höchsten Niveau, aber habe trotzdem eine gute Ausbildung. 2019 Backup, dann 3 Jahre Starter. 2020 ging es erst gemächlich los, aber man hat ja die Big Ten West gewonnen, völlig überraschend. 2021 und 2022 lief es mit dem Team dann nicht gut, beziehungsweise wurde immer schlechter. 2022 bekanntlich ja diese 1-11 Saison mit einem Sieg ganz im ersten Spieltag gegen ein Team, ich habe gerade vergessen, gegen welches. Die individuellen Werte waren okay, die beiden Jahre. 8,5 Tackles for Loss, 4,5 Sacks 2021, 9 Tackles for Loss, 5 Sacks, also jeweils ein halber mehr 2022, jeweils Honorable Mention All Big Ten. Adebore, 6'2", 282, also eher klein, aber sehr kräftig, 33,78 Arme, also durchaus lange Arme, 10,5 Hände, sehr große Hände. Ja, und vor allem eine relativ abstruse 4,49 gelaufen mit 282 Pounds. Ich glaube, das war ein Rekord auch für die Größe, 1,61er 10-Yard-Split, 37,5er Vertical, 125er Broad und auch 27 Bench-Reps, also das war schon ein absolut perverses Outing, was er da bei der Combine hatte. Man kann es nicht anders sagen. Also wirklich überragende Athletik, wie man sie für solche Spieler einfach, ja, vielleicht sogar noch nie, aber zumindest sehr selten gesehen hat. Hat meistens, ich beginne jetzt mit ihm, hat meistens Right Defensive End in der Viererfront der Wildcats gespielt. Einfach einer dieser typischen schweren Northwestern Defensive Ends. Ne? Wir haben Gaziano, der bei den Chargers eine Zeit war und ähnliche. Nur er ist eben, hat eben dazu diese unglaubliche Athletik, die die anderen nicht mitbrachten. Hat einen guten Get-Off, nicht ganz so explosiv, wie seine Athletik nahelegt, meiner Meinung nach. Startet teilweise aus Four-Point-Stands, raumgreifende Schritte im Rush-Arc. Hier zeigt er seinen enormen Burst. Der erste Punch, der gefällt mir, gute Leverage, insbesondere gegen den Lauf, hat wirklich dieses, was man Jolt in den Händen nennt. Also die Hände sind halt wirklich kraftvoll, wenn die auftreffen auf den Körper des Gegners, dann geht's rückwärts. Gute Arm-Extension, hält sich seinen Chest frei von den Händen des O-Liners, meist niedriger Schwerpunkt, ziemlich gute Leverage. Lustigerweise bei Inside Rush von der Defensive End Position, wenn er einen Inside Move macht, dann verliert er die Leverage ein paar Mal. Ist mir mehrmals aufgefallen, dass er dann mit zu hohem Pad Level in den Kontakt geht. Block Shedding fand ich inkonstant. Es gibt ein paar sehr, sehr gute oder fast fantastische Raps. In anderen Situationen ist es wenig ertragreich, wie er sich vom Block löst. Insbesondere, wenn er wirklich außen vom O-Liner im Passblock gelockt wird. Also wenn er direkt vor ihm steht, dann fällt ihm einfach nicht viel ein. Pass Rush Moves fand ich ein bisschen limitiert. Gelegentlich ein guter Bull Rush von außen. Ein paar gute Push-Pulls, aber sonst so die und schnelle Hände bei Inside-Moves, aber insgesamt waren die Inside-Moves und das Gap-Slanting das Gefährlichste und die technischen Moves, die fand ich eigentlich relativ durchschnittlich, muss ich sagen. Wenn er dieses Gap-Slanting macht, dann wird's oft gefährlich. Der schießt er ins Backfield, erreicht den Ballträger oftmals direkt, also kurz nach dem Handoff und hat auch einen guten Pursuit. Nur im Outside-Pass-Rush, und es ist wieder die Frage, wo stellst du ihn hin? Stellst du ihn außen hin? Stellst du ihn als Three-Tech hin? Außen fand ich ihn nicht ganz so effektiv. Da lässt er sich oft zu weit raustragen. Er hat vielleicht nicht diesen überragenden Bend. Er hat auch keinen besonderen Dip, dass er so unter der Schulter des O-Liners durchschießen kann. Findet den Weg nach innen zu selten. Also der Rush-Arc ist einfach zu weit, auch zu weit raus. Und der Quarterback kann halt, nimmt einen Schritt in die Pocket rein und weicht Adebori eigentlich dann schon aus. Und manchmal ist nicht mal das nötig. Also er ist irgendwie zu viel upfield orientiert, macht sich damit zu viel zunichte, fand ich. Als Defensive Tackle war das besser, nur auch da zu wenig effiziente Handmoves zum Schlagen der Blocks. Also das fand ich die Bottom Line gewesen, sag ich mal, dass er da einfach mehr braucht. Ich mag ihn als Edge-Setter, ich mag seine Tackling-Technik, also er nimmt den Ballträger wie square auf, da geht es am meisten nicht weiter nach vorne. Trotz Tackling-Technik oder guter Tackling-Technik verpasst er mir zu viele, ist oft zu zögerlich, zu reaktiv. Also ich fand ihn nicht sehr antizipierend, ein bisschen viel Guessing, auch gegen den Lauf oft zu schnell upfield und öffnet damit eben sein Gap für ein längeres Gain, braucht hier einfach mehr Disziplin. Bei Pursuit oder Hustle zeigt sich eine Weltklasse-Athletik, hat einen super Closing-Speed, aber insgesamt, ja, war es so ein bisschen so, ich fand, er hat klare Stärken, aber auch einige Lücken mehr als andere bei ihm sehen. Adebori, der Hype ist mir bewusst, Tape fand ich eher so lala, ich habe ihn so im Bereich frühe bis mittlere dritte Runde, hat einen super Upside, überhaupt keine Frage, aber hat mir dann doch von dem, was da ist, nicht nur eine Athletik, sondern wirklich an Spielverständnis, an Technik, hat es mir insgesamt nicht ganz so zugesagt. Immer noch ein guter Prospect, keine Frage, aber nicht, schon ein Stück niedriger als die meisten anderen, die wir hier besprochen haben. Wie siehst du ihn? Adetumiva Adebore.
Ja, vermutlich die größte Diskrepanz, auch wenn wir auch da relativ nah beieinander sind in der ganzen Runde.
Na?
Ich hab ihn mit einer 2,7 auf dem Board. Oh. Also solide zweite Runde. Ich würde bei mir sagen, dass alles, was im Bereich von Komma, von der Nachkommastelle 0,7 und besser ist, ist solide. So ab, weiß nicht, 1,8 oder 2,8 würde ich dann schon sagen, das ist dann eher, ne, Ende, bei einer 1,8 Ende erste Runde bis so 2,2, das ist so die Range, natürlich dann in Graduierung, klar, sonst gäbe es die Grades nicht, logischerweise. Für mich ist das ein solider Second Rounder und das ist halt aufgrund der Upside begründet und ja, ich habe den irgendwo in Richtung erste Runde gesehen und nein, da sehe ich ihn auch nicht. Also, er hat die Upside, er hat total krank getestet, mit den Elite-Werten bei Explosion, beim Speed und auch großartigen Movement. Er ist ein Tweener, machen wir uns nichts vor. Das ist übrigens auch einer der Gründe, warum er dann fallen könnte. Also, oder wenn der dann an 60 gepickt wird und die Leute, boah, was für ein Riesenstil, der war noch da. Ja gut, 60 ist vielleicht fast ein bisschen, obwohl, ausschließen will ich es nicht. Also wir haben diese Tweener-Typen in den letzten Jahren und zwar auch gerne mal auf Edge durchaus öfter fallen sehen. Also,
nur keiner ist davon natürlich eine 4-4er-Zeit gelaufen, ja. Das muss man dazu sagen, mit 282 Pounds. Das war dieser Combine-Auftritt, auch die Field Drills, wie ja. Krass er sich bewegt hat, das habe ich halt auf dem Tape nicht ganz so doll gesehen.
Ja, bin ich total bei dir.
Aber das ist natürlich, müssen wir trotzdem nicht drüber reden, dass das halt nicht so ein schlechter Spieler ist. Und natürlich ein unfassbares Upside hat.
Also ich mag halt sein Gap-Shooting wirklich. Ich finde, das ist mit so seine beste Eigenschaft.
Ja, wie gesagt, bin ich ganz bei dir.
Das ist einfach eine Geschichte, die einfach auf Tape auch Spaß macht. Get-off, Energie. Ich finde, er hat einen ziemlich guten Frame für die geringe Size. Also was andere noch an Funden zulegen, da ist er schon da. Kann Shed and Tackle. Wie gesagt, Testing Numbers haben wir schon gesagt. Ich fand ihn auch, die Beweglichkeits-Drills, die Agility-Drills habe ich so auch nicht auf Tape gesehen. Und dass der als Outside-Rusher keine überragende Effektivität hat, ich glaube, das lässt sich anhand des Tapes schwer, dem lässt sich anhand des Tapes schwer widersprechen. Ich weiß, auch das ist ein Spieler, wo ich sage, finde eine Rolle für ihn, aber vermutlich finde noch am besten raus, wo er wirklich am besten ist. Und deswegen Ich zocke mit der Athletik irgendwann in der zweiten Runde. Ich würde ihn auch nicht in den Top 30, Top 40 ziehen. Für mich beginnt seine Range da so langsam Richtung Top 50. Aber ich kann absolut, also ich könnte nachvollziehen, wenn er ein bisschen droppt, aber du hast recht, mit der Athletik, da wird ein Coach sagen, ja, ich habe das gesehen und er hat die Athletik und wir wissen ja, ich habe diese schöne, ich weiß gar nicht bei welchem, meine Lust nicht diese, ich glaube, das war bei Mace und Thijs im The Athletic Podcast, wo, jetzt muss ich jetzt gerade überlegen, dass ich die nicht auseinanderhaue. Nate Thijs war, glaube ich, der ja auch im Falcons Front Office war. Und der dann gesagt hat, dass er halt zu Coaches gegangen ist und Coaches hat gesagt, ja, das können wir alles wegcoachen. Gib mir nur gute Athleten.
Und naja. Ich kann
mir vorstellen, dass das bei ihm halt auch passiert. Dass das nicht immer klappt, wissen wir aus Erfahrung. Das Problem ist, man kann da tatsächlich nicht deduktiv vom Allgemeinen aufs Individuum schließen. Denn dafür sind die Spieler zu unterschiedlich. Und von daher, der deduktive Schwan funktioniert da nicht. Ja, spannender Spieler. Also wer den noch nicht gesehen hat, ich vermute, dass dem viele, die unsere Coverage hören, auch sich selber so ein bisschen ihr eigenes Bild machen. Und das, du hast halt recht. Ich habe übrigens keinen mehr, weil du es eben angesprochen hast, mehr in der zweiten Runde. Ich habe ein paar solide Drittrunden-Grades. Und ich hasse Tuli Tuli Poloto. Also nicht als Mensch, sondern als Spieler. Deswegen steht der bei mir noch einen Tacken dahinter. Aber Adebowore, mega spannend. Aber also in der ersten Runde, da hätte ich schon gewisse Bauchschmerzen, ehrlich gesagt.
Wie gesagt, ich glaube, bei ihm muss man sich sagen, finde eine Position, sondern mehrere. Also finde sozusagen Möglichkeiten, ihn einzusetzen. Weil ich glaube, dass man ihn weder als reinem Three-Tech noch als reinem Strong-Side-End ganz gerecht wird. Was mich so ein bisschen, wie gesagt, stört, ist ein bisschen Player Recognition, Instinkte. Wenn das ein bisschen besser gewesen wäre, hätte ich die zweite Runde auf jeden Fall genommen. Das war so ein bisschen der Punkt, der das dann nochmal hat weiter runterpurzeln lassen zu dem, dass er eben, wie gesagt, sich nicht, für mich nicht oft genug im 1 gegen 1 durchsetzen konnte. Außer bei Gap Shooting, da bin ich bei dir, das sind da die Plays, die er mit seinem Burst, seinem Speed macht. Mit anderen Worten, also bei Adebori sind wir jetzt durch, denke ich. Spannender Spieler, überhaupt keine Frage. Und ich habe auch überhaupt kein Problem, wenn jemand in der zweiten nimmt und sagt, ich zock drauf. Weil letztlich ist es ja das, was du gerade gesagt hast. Coaches, always gonna be coaches. Du, als Coach denkst du, kannst Spieler entwickeln, sonst wärst du kein Coach. Du willst ja, also klar willst du Topstars haben, aber du willst eben oder wirst du eben nicht nur haben. Das heißt, du musst natürlich auch Spieler gucken, Top-Athleten, die dies oder jenes super leckere Tools mitbringen und sagst, den entwickle ich. Und da natürlich, wie gesagt, Adebori bringt dafür einiges mit und ob ich ihn jetzt noch in der zweiten habe oder eher in dem Bereich der dritten Runde, dürfte im Coach sowieso Hupe sein, wenn der das Gefühl hat, man kann da was entwickeln und ich meine, diese Mörderathletik liegt sehr nah, dann ist das auch, habe ich überhaupt kein Problem, wenn irgendwer sagt, ich ziehe den in der zweiten und versuch's. Warum denn auch nicht? Ist dann halt ein bisschen Risiko aus meiner Sicht, aber vollkommen okay. Mit anderen Worten, wo du gerade Tuli Tuli Poloto angesprochen hast, du magst Foskey nicht, vermute ich.
Ich mag Foskey mehr als Tuli Poloto. Das war halt auch eine der größeren Diskrepanzen zwischen Roman und mir, der den irgendwie Anfang zweite Runde, ich habe den halt mit einer 3-7 auf dem Board, obwohl er so ein geiler Athlet ist. Aber ich bin mit dem absolut nicht warm geworden. Also ich habe den Ende dritte Runde bei mir mit 3-7.
Gut, hätten wir den vielleicht auswählen sollen, damit wir zumindest ein bisschen. Jetzt haben wir auch bei Adebori waren wir ja jetzt nicht so richtig weit auseinander mit irgendwie. Bei mir wäre das wahrscheinlich dann, wenn man dein Dings anwenden würde, irgendwas bei einer 3-3 oder so. Das wäre jetzt vielleicht schon die größte Diskrepanz. Wir hatten heute keine. Das ist überhaupt kein Problem. Wir hatten in anderen Ausgaben ja auch schon etwas mehr Diskrepanzen. Es ist natürlich auch ein bisschen ein Problem dessen, dass wir halt eine Draftklasse haben, die so viel Top-Spieler hat und ist das dann ein bisschen schon Geschmackssache, ob vielleicht doch eine halbe Runde mehr oder weniger. Aber es sind halt viele Spieler einfach sehr, sehr talentiert. Und dann werden wir die selten in der vierten oder fünften Runde graden. Ist nun mal so. Die Edge-Klasse ist pervers und das ist auch gut so. denn wir wollen alle, nein, nicht wir alle, aber ich erwähne es nochmal für mich, ich will sehen, dass mehr Edges bei Quarterbacks hart und unerbittlich einschlagen in der NFL und dafür gibt es einiges Potenzial. Lieber Christian, ich bedanke mich recht herzlich bei dir mal wieder für die ganze Expertise. Hast du noch letzte Worte?
Ja, jeder, der bis jetzt durchgehalten ist, der ist hoffentlich auch die alle, was haben wir, 259 Picks in der Live Coverage dabei. Das wäre mir irgendwie wichtig, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
Und wir können versprechen, wir werden über diese einzelnen Picks nicht ganz so lang reden, wie wir heute über die Edges geredet haben. Das ist ein bisschen ausgeartet. Das liegt aber auch ein bisschen an der Begeisterung. Ich glaube, die wir beide teilen. Ich kann das ja oft schwer verbergen. Wenn ich Spieler sehr mag, dann werden die halt auch, ich werde die negativen Punkte nicht unter den Tisch fallen lassen, aber dann wird halt auch mal ein bisschen länger geschwärmt. Und das, diese Klasse gibt Anlass dazu. Seht es mir nach, seht es Christian nach und schaltet trotzdem bei unserer Live-Coverage ein. Vielen Dank, liebe Hörerschaft. Vielen Dank, Nicola, dass du so lange durchgehalten hast und bis auf wenige Einwürfe das Ganze ja über dich ergehen hast lassen. Nächste Woche gibt es nochmal eine allerletzte Folge mit einem Special Guest. Das wird natürlich jetzt noch nicht verraten. Würde mich freuen, wenn ihr wieder reinhört. Ciao.
You did what you had to do and you won the game.
Das waren die Sofa Quarterbacks mit der Extravaganza zur National Football League auf sportradio360.de. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen, Gegenbeispiele haben, schreiben Sie uns entweder auf unserer Facebook-Seite über unseren Twitter-Account @sportradio360 oder direkt an steilpass@sportradio360.de.
Great job, guys!
Und versäumen Sie nicht unsere nächste Big Show jeden Donnerstag neu auf www.sportradio360.de.
One day at a time. Keep getting better as a football team and we'll see what happens.